Skates. Close to him.
Yeah. Mir fällt gar kein Linux-Passwort in letzter Zeit ein, zum Prost stattdessen sagen.
Prost.
Prost.
Was denn eine
Multitail. Oh ja, das habe ich heute verwendet. Multitail.
Okay, willkommen beim Biertaucher Podcast 119. Mhm. Es ist der 27., 26. Es ist auf jeden Fall schon spät im August 2013 und wir begrüßen den.
Wen?
Thomas Perl.
Den Thomas Perl.
Hallo, hallo.
Den. Gregor. Das ist immer besonders, weil es unser erster Gast war, den aus dem Podcast.
Ah ja, stimmt, ja, genau. Ja. Mhm. So ein Maskottchen, ne?
Naja.
Das sind ja fast 2 Jahre her oder so. Oder 3.
Ja, mittlerweile sind es 2,5 Jahre her, ja.
Ja, wie gesagt,
ja, mit Gregor auch.
Und mit freundlicher Unterstützung von
Vukonic.com, der Internetagentur aus Österreich.
Genau. Ja, dann frage ich mal, habt ihr spezielle Erlebnisse, über die ihr berichten wollt, mit möglichst großer eigener Schöpfungshöhe?
Ich weiß nicht. Wir wollten ja irgendwann mal über Europiden reden, aber das war schon so lange her.
Du, kein Problem. Wir sind gerügt worden, dass wir so viel drüber geredet haben, aber nicht erzählt haben, was in den Talks eigentlich vorgekommen ist. Also du kannst ruhig noch einmal rekapulieren.
Also aber schon sehr lange her.
Was war da noch schnell?
Anfang Juli.
Genau, aber da waren ziemlich viele Leute und keine Ahnung, was jetzt irgendwie Breaking News wäre.
Kein Problem. Fragen wir mal den Gregor, ob der was erlebt hat.
Ich habe mir 2 Filme angeschaut und habe mir gedacht, diesmal lasse ich dich reden, weil du warst ja bei der Frostcon, oder? Und abseits davon, wenn wir irgendwo ein Plätzchen finden, dann noch vielleicht die nachzuziehen, die Buchbesprechungen, die uns der Jörg vorgeschlagen hat.
Ja, sehr gut. Ja, das wäre nett. Und was für Filme hast du dir angeguckt?
Ich habe mir angeschaut In Time, ein Science-Fiction-Film mit Justin Timberlake in der Hauptrolle. Und dann noch Mad Max, einen Klassiker.
Ja, der ist aber schon sehr alt.
Zu meiner Schande habe ich ihn bis, weiß ich nicht, letzte Woche nicht gesehen gehabt. Ja, ja, ja. Es gibt so einige dunkle Stellen. In meiner Filmbiografie. So, start mal du los mit dem aktuellen Thema.
Na gut, dann starte ich. Also ich war auf der Frostcon mit dem Florian. Der Florian ist jetzt noch nicht da, wird irgendwann reinkommen und dann wahrscheinlich dasselbe, was ich noch einmal erzähle, aus seiner Perspektive erzählen.
Ja, ist ganz gut.
Jetzt bin ich erster.
Getrennt von anderen.
Genau, ja.
Fast ein neues Format.
Aber Thomas, wenn du dich einflechten möchtest mit irgendeinem Thema, du nur loslegen. So oft haben wir dich nicht in der Sendung. Gell?
Naja, mach nichts. Ja, vielleicht komme ich wieder mal.
Achso,
ja. Das ist gut.
Na, beginn nur mal,
weil das beruhigt.
Also, ich bin am Freitag mit dem Florian mit dem ÖBB erste Klasse nach Bonn gefahren, Deutschland. Mhm. Und dort von Bonn, ein kleiner Vorort, der heißt St. Augustin. Und die haben so eine Fachhochschule. Und die heißt Bonn-Rhein-Sieg. Und die richtet halt jährlich die Frostcon aus. Das ist eine Linux-Konferenz.
Eine der besseren,
ja, also zumindest im deutschsprachigen Raum.
Und groß ist so?
Die kann man so sagen, die ist schon wesentlich größer als Graz, was ja die größte österreichische ist. Mhm. Sie ist jetzt aber kleiner als Chemnitz oder Berlin, also sie liegt so irgendwo dazwischen.
Okay. Und ist rein deutschsprachig oder?
Es sind einige Talks auf Englisch und es kommt jetzt nicht viel internationales Publikum, aber es waren doch ein paar Typen, die erst auf Englisch dann angequatscht.
Aber es gibt sehr viele deutsche Talks wahrscheinlich.
Dann. Es ist das größtenteils deutsch. Ja. Also wenn jetzt nicht irgendein Speaker eingeflogen ist oder irgendein Spezialtrag aus irgendeinem Grund auf Englisch ist, dann ist es eigentlich eher deutsch, also von und für Deutschsprachige. Und was mir sehr gefällt, das ist sehr familiär. Also das ist eine sehr kleine FH und die strengen sich aber sehr an und haben schon eine große Tradition. Ich glaube, das war jetzt ihre 8. Frostcon, die sie ausgerichtet haben.
Oh, lange.
Und da merkt man halt, die machen das gerne und gut und haben ein gutes Team.
Für was steht Frostcon?
Keine Gute Ahnung.
Frage.
Konferenz, Frostcon Free Open Source, geht es oder so? Free Open Source Computer oder so.
Auf jeden Fall passt.
Sie haben so ein Frosch als Logo auch. Das dürfte sich halt ergeben haben. Okay, und zu meiner Schande, ich habe es zusammengebracht, in 2 Talks kurz reinzugehen. Das eine war der Talk von Florian, da haben gerade alle geklatscht und ich habe dann so geschaut, ob es eh passt hat. Und das andere war ein Talk, da ging es um Game-Konsolen-Programmierung und hat so einen Typ Java-Bibliotheken hergezeigt. Ja, also mit dieser Java-Bibliothek steuern sie den Controller. Und dann haben wir gedacht, das kann ich mir eigentlich in der Doku auch anschauen, da brauche ich jetzt nicht den Talk dazu, und bin dann wieder rausgegangen. Und ich habe eigentlich das gemacht, was ich am liebsten mache auf Linux-Konferenzen. Ich bin einfach herumgegangen, habe viel mit den Leuten getratscht, habe vor allem die Community-Projekte und auch die Aussteller, also mit denen herumgeredet, und dann hat es einen Children-Track gegeben, wo Kindern Python und Pygame programmiert wurde. Ja, da bin ich dann bicken geblieben. Und außerdem habe ich mich noch überreden lassen, gleich am ersten Tag, dass ich Helfer werde. Die haben gesagt, sie haben zu wenig Helfer. Mhm. Wir waren am Freitag schon dort, und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn man also rechtzeitig auf eine Konferenz kommt, auch nach Graz oder so, dass man sagt, kann ich mithelfen, weil dann kriegt man halt so ein buntes T-Shirt und ja, gewisse Privilegien, die es halt sonst mal als Speaker oder so hast.
Was musstest du machen als Helfer so generell?
Ja, Kraft meiner zweijährigen Ausbildung als Ingenieur für Gebäudetechnik und Heizung, Klima, Sanitär, wurde ich dann in die Küche abkommandiert, und da war dann so ein Topf und daneben...
Ingenieurskunst.
Ja, also der Topf war im Speiseraum, wo die Helfer verpflegt wurden und Kuchen gemampft haben, und daneben war so eine kleine Küche, das war also eine Uni... Küche, und da war so ein ein elektrischer Wasserkocher, und meine akademische Aufgabe war dann, mit dem Wasserkocher 2 Liter Wasser heiß zu machen, und wenn die heiß sind, sie den großen Kessel reinzuleeren, damit die Leute sich dann dort Tee abzapfen können. Und das habe ich dann so pflichtbewusst so circa eine Stunde lang gemacht, und dann habe ich mich zu irgendeiner höherwertigen Aufgabe verdrückt. Genau, dann war ich am Helpdesk.
Ah,
also da war dann so ein Support, Info. Oder was? Ja, da waren so immer 2 Leute am Info, und da hast halt, wenn Leute ihre Hotelspesen abrechnen wollten, wurde das gemacht, und wenn sie was einsperren wollten in die Garderobe oder wenn sie sich nicht zurechtgefunden haben und so, habe ich da halt, habe ich mit Leuten geredet. Wow. Das hat mir eigentlich eh voll getaugt, war das, was ich machen wollte. Und dann war ich essen, und dann habe ich noch einmal alibihalber gefragt, ob sie irgendeinen Job für mich haben, und dann hat der einer von den Organisatoren sogar gesagt, ja, also komm später wieder, es war gerade einer da, aber jetzt nicht. Und ich bin dann nie mehr wiedergekommen, sondern habe mir dann selber halt Arbeit gesucht, wo ich mich nützlich machen konnte. Aber es hat mir eigentlich sehr, sehr gefallen. Also ich habe das nicht vorgehabt, es war ganz spontan, aber es hat eigentlich das gebracht, was ich davon wollte. Ich habe mehr Kontakt gehabt mit Leuten.
Hat es ein Abendprogramm gegeben?
Ja, wie jedes Mal gibt es eine legendäre Frostcon-Party mit großen Grillen und so, und ja, und als Helfer kriegt, also da gibt es so kleine Marke für 1 Euro, und ein Steak kostet 3 Marken und ein Bier halt 1 Marke und so weiter, und als Helfer kriegst du natürlich viel mehr Marken als normaler Besucher. Also wir haben uns dann mit Steak voll gefuttert und mit diesem kleinen Kölschbier, und das war recht, recht nett. Es hat zwar geregnet, aber es war trotzdem
ein früherer Erfolgsstätte, darf das heute nur zu Beginn.
Danke, Gary.
Das war ein Unfall.
Ja, und ich muss auch sagen, für eine Linux-Konferenz ist es nicht so, also dass der Frauenanteil höher als 10% ist, aber es gehen sehr viele Leute wirklich mit Partnerinnen und Kindern hin. Mhm. Also du siehst Familien dort, und auch viele Leute nehmen ihre Freundin dort oder mit, also auch wenn die nicht Technik studiert. Also es ist kein so reiner männlicher Nerdhaufen, sondern mehr so familienmäßig. Also du hast Frauen, kleine Kinder, es hat Hunde gegeben, die sind da rumgelaufen und so. Also es ist sehr schön.
Vor allem wahrscheinlich, weil es diesen Children's Check gegeben hat, oder?
Ja, kann auch eine Rolle spielen. Ich habe es nicht herausgekriegt. Ich nehme auch ein bisschen an, es hängt damit zu tun, dass halt in dem Ort so wenig los ist, dass die sich urfreuen, dass da jetzt Frostcon ist und halt alle voll dabei sind. Aber ich habe dann mit einer geredet, die war Sanitäterin. Also die hat gesagt, ja, ihre 2 Burschen haben da studiert auf dieser FH, und die haben dann gesagt, ja, sie brauchen einen Sanitäter, der halt die Veranstaltung beobachtet, und dann hat sie sich gleich selber kostenlos zur Verfügung gestellt und so. Also die beziehen da halt ihre Familienmitglieder ein, und ich denke, das macht eine sehr gute Atmosphäre.
Das, was ich immer frage, und bei solchen Gelegenheiten,
bitte.
Was war der Vortrag oder was in einem Vortrag, der besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Da ich in genau 2 Vorträgen war, ist mir der von Florian ein bisschen mehr im Gedächtnis geblieben. Ja, weil genau, da die ganzen,
Florian hat den Vortrag gehalten.
Ja, war
kann man sich nur auf YouTube anschauen?
Oder der so? Müsste demnächst auf YouTube sein, ja. Also ich nehme an, die brauchen noch ein paar Tage, bis die das online stellen.
Was war das Thema des Vortrags?
Also der Florian hat über die ganzen OS-Domotik-Sachen geredet, über Haustechnik, smarte Haustechnik und die Fühler hergezeigt. Er hat eine Schreibtischlampe von mir hergezeigt.
Genau.
Und wie du das
Internet der Dinge...
Sehr gut, sehr gut. Ja. Du brauchst den Vortrag gar nicht mehr schauen. Ja.
Schulung des Haralds.
Ja, die Schulung des Haralds, ja. Also es ging um Harald sein Zeugs und dem Florian seine Diplomarbeit, was so miteinander zusammenhängt.
Ach, tatsächlich, er schreibt jetzt über...
Oder er forscht auf jeden Fall in diese Richtung.
Okay.
Aber er wird sicher, wenn er kommt, wird er selber noch genau erzählen.
Mhm. Wie lange fahrt man dorthin eigentlich?
Ja, da fast schon lang. Also wir sind um kurz nach 6 weggefahren mit dem Frühzug. Das war so ein ICE, der so ganz schnell fahren kann. Und dann waren wir trotzdem erst mit einmal umsteigen um 4 Uhr in Bonn. Und von dort fährt man noch einmal mit seiner kleinen Straßenbahn, das entspricht der Partnerbahn, fast noch einmal eine halbe Stunde da draus. Und beim Rückfahrt, da sind wir um 20 Uhr irgendwas eingestiegen und sind um 9 Uhr in Wien angekommen. Also fast auch gesättigt.
Mhm. Und wie so erste Klasse fahren im Vergleich zu zweiter Klasse?
Ja, das empfehlen kann ich erzählen. Nein, eigentlich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass weniger Leute drin sind oder weniger lästige Leute. Es ist nur so, der Schaffner bietet dir Gummibärli an. Und er hat so eine Tasche, wo Tageszeitungen liegen, also du hättest dich mit Tageszeitungen eindecken können. Also wenn du es dann hochrechnest, diese großen Süddeutschen, diese riesigen deutschen Tageszeitungen, die kosten ja schon 1-2 Euro oder so. Also du hättest dann so, ich schätze, wenn du wirklich jede Zeitung gelesen hättest, hättest du wieder 10 Euro durch Zeitungen reinverdienen können, so vielleicht noch 1 Euro durch Gummibärli essen. Also.
Aber ich glaube, da geht es dann eher um die Beinfreiheit, oder?
Ja, also zum Teil sind die Sitze halt ein bisschen größer, aber es war halt, der Aufpreis war, glaube ich, so gering, wie wir Ticket gekauft haben, dass wir gesagt haben, juhu, wir fahren jetzt erste Klasse. Ah, wir haben es halt ausprobiert. Aber sonst kann ich es jetzt nicht besonders empfehlen. Ist halt, ja. Mhm. Vielleicht war der Schaffner auch freundlicher zu uns. Ich kann nicht beurteilen, wie er zum Pöbel in der zweiten Klasse war. Dem habe ich ja keine Ahnung, der war erste Klasse.
Noch kurz zum Kinder-Track, was haben Sie dort vermittelt?
War das ja, das wäre sehr schön. Auch Python und Pygame, also genau meine Themen. Und ich habe auch witzigerweise 2010 habe ich auf der Frostcon einen Tag lang diesen Kinder-Track gemacht.
Interessant, ne? Ja.
Und ich war dann sehr erstaunt. Dann haben sie gesagt, ja, das wird jetzt auch gemacht. Und ich schaue, ja, und wer ist der Vortragende? Und sie zeigen auf sein Kind, der da. Und das war sein kleiner Gstermi, der war 11 Jahre alt. Und hat er den ganzen Dreck geschmissen und gesagt, okay, das, was ich für meinen Beruf halte, mache derzeit schon kleine Kinder, war ein bisschen ernüchternd. Und das war dann aber recht nett. Ich habe ein Interview gemacht, das ist auf YouTube und ich hoffe, du tust das auch nachher an dem Podcast hinten dran bieten.
Ja.
Ich habe so ein MP3 genommen und das war ein Lehrer, der hat halt in der Schule so gemerkt, dass der Schüler nicht aufpasst und dann hat er ihm dann hat er gemerkt, der Schüler hat in Minecraft hat er sich Programmieren beibracht. Da gibt es so Redstone, also so ein Minecraft-Material, mit dem man so logische Schaltungen bauen kann, wo so Strom fließt. Ne?
Ja, ja.
Und der hat sich dann so Logikgatter gebaut und glaube ich auch ein Pong-Spiel in Minecraft. Und dann hat der Lehrer halt gesagt, okay, ich gebe dir jetzt mal eine Informatikaufgabe von meinem Informatikstudium.
Mhm.
Und der Kleine hat dann die Informatikaufgabe gelöst, also theoretische. Das erzählt er auch im Interview. Und dann hat er dem halt Förderunterricht gegeben und seit letztem Jahr macht er mit ihm gemeinsam halt den Kinder-Track. Und sie haben das auch sehr schlau gemacht. Sie haben so eine Art Kinderfreizeit organisiert, wo die Kinder aus der Umgebung eine Nacht übernachten in einer Jugendherberge und dann hingekarrt werden zur Frostcon und den ganzen Abend dort bleiben dürfen. Und die waren dann auch am Social Event beim Grillen und so, waren die noch relativ lange auf und haben da halt Spaß cool. gehabt und waren wirklich 2 Tage voll da. Also es war nicht so, dass die Eltern 2 Stunden hinkommen auf die Frostcon und schnell das Kind da einwerfen in der Kinderbetreuung, sondern es war wirklich so wie eine Art Ferienlager für Kinder, wo es dann halt auch mit Preisausschreiben hinten und wo dann so präsentiert wurde. Ja, und die haben sich sehr gefreut, dass ich dann dort war, weil ich halt Pygame programmieren konnte und den Kindern ihre Spiele, was sie da versucht haben zu machen, ein bisschen unterstützen konnte.
Ja, interessant, weil du erwähnt hast, dass er über Minecraft zum Programmieren dann gekommen ist. Das ist mir jetzt 1-2 Mal aufgefallen bei Leuten, die angefangen haben zu programmieren. Jetzt nicht direkt über so über Minecraft oder so, aber über Scripting-Engines für Spiele, die ja schon teilweise dann eine einfache bis eben schon komplexe Programmiersprache bereitstellen und dann wollen sie irgendwas erreichen in dem Spiel und bauen sich da was und so bekommen sie eigentlich die Grundzüge des Programmierens vermittelt. Interessante Einstiegs.
Ja, ich muss auch sagen, ich erlebe immer wieder Kinder, die sagen, ja, unterrichtest du Java? Dann sage ich, warum willst du Java lernen? Das ist so eine grausliche Sprache. Und sagen, ja, weil Minecraft in Java geschrieben ist. Sie haben einfach ein Ziel vor Augen und dann
das wollen sie erreichen.
Java-Modden geht mit, also Minecraft-Modden geht mit Java, also brauche ich Java. Also es kommt nur auf die Motivation an. Ne?
Mhm.
Und ja, zum Abschluss, ich habe mit 2 Buchhändlern geredet, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und habe so gefragt, ja, und wie schaut es aus mit E-Books und so, und spürt ihr das? Und die haben mir beide gesagt, also sie merken, die Papierfachbüchverkäufe gehen ein bisschen zurück. Also Papier verkauft sich nicht mehr so gut wie früher mal.
Mhm.
Aber sie haben gesagt, dass die Branche hat sowieso Schwankungen. Also sie sind eh Kummer gewohnt. Und sie merken aber alle, dass E-Books extrem anzahlen.
Ah, interessant.
Und dass sie dadurch ein bisschen unabhängiger werden, auch von den großen Buchgroßhändlern, die so ein quasi-Monopol haben. Also er hat mal gesagt, in Deutschland gibt es 3.
Gibt es auch Chancen in dem
Na, vor allem, du kannst jetzt als kleiner Verlag, der nur ein paar Titel produziert, kannst du jetzt auf deiner Homepage direkt die E-Books vertreiben als PDF und hast dazu sogar noch einen Vorteil gegen Amazon, der ja nur sein DRM-verseuchtes Ding anbietet. Also du kannst etwas anbieten, was der Kunde will und was die Großen nicht machen.
Und abgesehen davon kannst du in sehr kleinen Stückzahlen eine sehr große, breite Thematik abdecken. Was, wenn du das irgendwann mal drucken und lagern musst,
genau,
selbst wenn du es on-demand druckst, das muss irgendwann mal... Ja. Geschehen.
Und dann hat mein ein anderer Buchhandler was Schönes bestätigt, das sehr gut zu dem Buch gepasst hat, was ich vor kurzem gelesen habe über diese, also das The World is Flat, also über die Globalisierung und so. Mhm. Und da hat er gesagt, er spürt das, als also er verkauft natürlich E-Books jetzt, deutschsprachige EDV-Fachbücher, E-Books, und er kriegt Bestellungen aus Kuwait oder aus Chicago oder aus Japan. Als Deutsch. Ja? Ja. Und da sagt er, das wäre früher unmöglich gewesen, es hätte sich niemals rentiert, jetzt einen Vertreter mit einem Koffer Bücher nach Dubai zu schicken. Das ist denkunmöglich. Ne? Und jetzt geht das einfach. Er macht Verkäufe nach Dubai. Das heißt, ein kleiner deutscher Fachbuchverlag kann jetzt sozusagen von der Globalisierung profitieren übers Internet, weil es gibt einen Markt für die deutsche Diaspora. Es gibt ja nicht wenig deutsche Ingenieure oder deutsche Schulen, die irgendwo im Ausland sind und die halt auch Lesebedarf haben, aber das,
die kann man dann erreichen.
Ja, und die wären früher aber nie zu ihm kommen. Er hat gesagt, das wäre unmöglich, wenn die Botschaft in Chicago jetzt in Deutschland ein Buch bestellt in Frankfurt. Das hätte das Diplomatengepäck irgendwie um die Erde fliegen müssen und also allein vom Bestellwesen schon furchtbar. Ne?
Ja.
Und jetzt geht das einfach und er verkauft. Also das sind schöne Effekte, also ich denke.
Ja, ich hoffe und es ist auch gut, dass sich die Szene entwickelt, weil dann werden die technischen Bücher auch irgendwie im Layout und in der Anpassbarkeit vielleicht auch teilweise besser. Ich meine, der E-Book-Reader an sich, ich meine, der wirkliche E-Book-Reader mit E-Display, E-Ink-Display, ist nicht ideal für diese, also für mich zumindest, funktioniert er nicht ideal für solche technischen Bücher. Weil, warum? Die Eingabe von diesen Geräten funktioniert relativ langsam, weil das Display langsam ist. Man möchte Sachen markieren, herausstellen,
dann wieder zurückkommen. Und das können die meistens nicht gescheit.
Ja, also da wäre es wahrscheinlich, das Tablet ist, da kann man sich da schon besser helfen, glaube ich, irgendwie damit. Aber das kann ja noch werden irgendwie und gerade, das ist gut, wenn sich da eine Szene bietet.
Ja. Also die meisten technischen Bücher liest man nicht front to back, sondern verwendet man als Referenz und da ist meistens so eine Art Online-Hilfe direkt am Rechner besser, weil man dann wirklich gezielt sucht. Es kann auch ein Buch sein, aber man sieht dann gesucht nach Stichwörtern. Genau. Wenn man irgendwas front-to-back anfängt, dann macht es Sinn, das einfach zu lesen. Dann braucht man nur weiterblättern, zurückblättern. Und
Stimmt, ja.
Ich habe ein Erlebnis gehabt, was du wahrscheinlich als Veteran schon lange hast. Ich habe erstmals meinen Kobo jetzt mitgehabt auf Reisen und muss sagen, ich war wirklich sehr begeistert. Ich fahre eine halbe Stunde mit der Straßenbahn irgendwo hin, ich schleppe überhaupt nichts mit, nur meinen Kobo und lese, habe den halt natürlich aufgeladen mit Terry Pratchett und allen möglichen. Ne? Und ja, super. Und wenn ein Buch fertig ist, dann lese ich halt das nächste, weil ich habe, ja, super. Das Einzige, was ich gemerkt habe, wenn es drauf regnet, macht das Wischen keinen Spaß. Also, ich habe dann auch Angst gehabt, dass er nass wird und so.
Das ist halt so eine Geschichte. Hey,
Florian.
Super. Servus, Florian. Ja, also Wetter und Strand und solche Sachen machen mit einem Papier,
dass man irgendwie... Macht mehr Spaß, ja. Also die Buchhändler haben auch alle versichert, ja, Papier wird bleiben und allein, also wenn man Fotos hat, ja, das kriegen ja die nicht hin mit diesen Lesegeräten und so. Und es wird immer Papier geben und so, aber sie haben auch gesagt, die Galinde von Open Source Press, also die auch in Wien ist, die hat mir gesagt, ja, sie spüren es halt als erstes, hat das Leibmann gesagt, weil unsere Leser, das sind halt die Early Adopter, ne? Die kaufen sich jedes Klumpern sofort. Ne? Und das halt spüren sie als Verlag sofort, dass das Print weniger wird und das PDF mehr. Und sie hat also gemeint, na, die Rosalinde Romane oder so, die wird das erst in 10 Jahren kriegen.
Nicht einmal in 10 Jahren.
Also sie hat ein bisschen darunter gelitten, dass ihre Kundschaft zu fortschrittlich war.
Ja. Aber obwohl, ja, gerade die Rosemunder Bildschirm, glaube ich, muss ich nicht sorgen, die hat wahrscheinlich einen direkten Draht zum Amazon-Chef.
Möglicherweise, ja. Und außerdem, wie man dieses, wer war das, 50 Shades of Grey oder irgendein Roman, hat sich auf E-Book natürlich ganz toll verkauft, wo es dann auch gesagt
hat. 50 Shades of Grey, ja, da stehen uns, glaube ich, irgendwann mal auch eine Verfilmung bevor, so wie ich das gelesen habe. Naja.
Florian, ich habe gerade erzählt, wie toll und super die Frostcon war, aber vielleicht hast du eine geringfügig andere Meldung. Du warst ja auch immerhin in einem Talk drin, im Gegensatz zu mir.
Ich war in 2,5 Talks, plus mein eigener. Also,
was macht ihr jetzt die ganze Zeit am Netzwerken, oder was? Nur
so am Nerden.
Schön, ja, Nerds. Ich habe Nerds getroffen, die ich in Italien getroffen habe, mit den Pi, I have a Pi. Es waren
extrem viele Pi-Leute
da. Pi-Leute, ja, das war einfach schön.
Ich war den Samstagnachmittag eigentlich fast nur im Django-Raum. Hab nicht viel gemacht.
Nicht viel im Django. Dann bist du jetzt gerade am Django lernen? So jetzt generell oder?
Nein, Django kann ich schon halbwegs.
Okay.
Dort war Steckdose oder Netz?
Dort war genügend Platz, Netz, Steckdose und ich wollte mal anschauen, wie die den Workshop machen. Mhm. Und das war so ein Online-Workshop, den habe ich dann, war ich zu faul, mir anzuschauen. Also im Grunde waren sie nur dort so, zum Fragen beantworten.
Okay.
Ja, ansonsten, es waren sehr viele Ruby-Sachen leider. Es war ein ganzer Track nur Ruby.
Leider.
Ja.
Über diese Befindlichkeiten über Programmiersprachen.
Es war von den Talks her fast, also relativ wenig in Python. Es gab eine Einführung in Python, da wollte ich aber auch nicht hinschauen. Mhm. Und LaTeX und Python, die Kombination, das habe ich mir angeschaut. Ja, war nicht.
Interessant, gibt es eine eigene Library, schätze ich mal, bei Python, oder? Die
man da technisch. Naja, man kann einfach eine normale Template-Engine nehmen und damit einen Tech-File aufbauen. Dort dynamisch Sachen reingenerieren und es gibt auch zwei Libraries, da kann man direkt Python-Code im Tech-File irgendwie ausführen.
Das geht.
Logik, ja, das, aber ich finde das halt irgendwie die Trennung zwischen Logik und Template ist dann nicht mehr da.
Ja, das hört sich
wild an. Kann ich PHP in HTML schreiben?
Ja, das ist eh so, weil bei E-Books ist es ja manchmal, dass sie auch irgendwelchen fiesen JavaScript-Code einfügen müssen.
Och, du hast doch so Keys signiert und so Sachen.
Ah ja, die Key-Signing-Party, die war langwierig, es waren glaube ich 80 Keys am Server, davon sind 10 bis 20 nicht aufgetaucht und insgesamt sind wir 1,5 Stunden gestanden, haben uns im Kreis gedreht, haben jeder die Ausweise angeschaut, abgehackelt.
Okay, wie funktioniert das? Das klingt so nach Crypto-Party, die
es ist nur, ja, es ist anderes Gebiet, also es geht eigentlich nur darum, dass man seine GPG-Keys von anderen Leuten signiert, besonders von Leuten, die man nicht kennt und sehr viele Leute. Damit hat man weniger das Problem, dass das Social Network gleich bekannt ist. Und wenn alle deine Leute, die deinen Key signiert haben, kennst du so auf die Art, wenn du wenig Key-Signaturen hast. Was auch nur funktioniert, wenn die Leute dich kennen, auch genau bei derselben Krypto-Party sind am besten. Mhm. Weil sonst ist es wieder dasselbe, weil man erkennt halt am Datum, wann signiert wurde. Mhm. Ja, also im Grunde ging es hauptsächlich nur Pass kontrollieren. Und darauf vertrauen, dass die Pass zum Beispiel von dem einen, der aus Kuwait kommt, dass der Pass wirklich so ausschaut bei denen. Konnte eh niemand überprüfen.
Das klingt sehr beamtlich, diese Tätigkeit.
Das genau. Musst du als Rollenspiel sehen, was du immer gedacht hast, so ich würde gern so ein Flughafen-Einreisebeamter sein und stehe da
jetzt ab. Wer ist ja Passport? Hast du davon gehört, von dem Spiel? Oder ist es ein Indie-Spiel, das jetzt rausgekommen ist? Und es tatsächlich thematisiert das, diese Ding, dass du in einem sowjetischen Staat Beamter bist und Pässe kontrollieren musst.
Geil.
Und du bekommst am Anfang einfach nur Name, ob das übereinstimmt und Foto, das geht ja noch. Und dann kriegst du halt so Auflagen wie, ja, die folgende Bescheinigung ist noch notwendig unter diesen Umständen und dann musst du also zwischen den Dokumenten cross vergleichen und irgendwann in den späteren Levels kriegt man sogar einen Nacktscanner noch dazu irgendwie.
Geil.
Die Leute ein sowjetischer Nacktscanner.
Das haben sie letztens irgendwann bei Inside Moin besprochen, das fand ich.
Geil, ich freue mich schon, was Monochrom daraus macht.
Ja, das hat sehr nach
Sowjet unterzogen.
Ja, da fällt mir ein, es gab ja auch noch die CAZ-Leute dort. Haben mich auch noch erschulen lassen von zwei. Das heißt, dort lernt man das auch gleich, weil der hat einen, jedes Mal, wenn er einem was gegeben hat, war irgendwas falsch. Dann erst einmal einen alten.
Das sind Zertifikate.
Das, ja, die sind eine ja, sie sind nicht offiziell in den Browsern bis jetzt.
Okay.
Aber sie haben halt ein Root-Zertifikat. Man kann selbst, indem man überprüft, die Identität von anderen Leuten überprüft wird, bekommt man Punkte. Wenn man 100 Punkte hat, kann man selbst wieder Leute überprüfen. Und ich glaube, auf 50 Punkten kann man sich ein Server-Zertifikat für seine HTTPS-Seite.
Okay, also erstellen. Das für die Hörer noch zur kurzen Erklärung. Also normalerweise ist, wenn es ein Zertifikat ist, nicht normalerweise, aber es gibt halt so große Organisationen oder Firmen wie VeriSign.
Eigentlich ist das die normale Methode.
Ja, das ist
einfach genau hingehst richtig. Bei einer Instanz, das kaufst.
Wenn man
kaufst.
Sich zum Beispiel, sagen wir jetzt, bei ihrer Hausnummer zu seiner Online-Banking-Site verbindet und oben scheint es dann grün, dann ist ein Zertifikat meistens dahinter, das von einer dieser Firmen bestätigt wurde und die Firma Erste Bank muss halt gegenüber dieser Zertifizierungsbehörde, sondern Firma dann Daten hergeben, oder? Also seine,
ja, es gibt unterschiedliche Levels. Es gibt auch, was man kostenlos so kriegt, bei Start SSL zum Beispiel, ist ein, ich weiß nicht, wie die Level heißen, aber das ist dann, wird es halt nur gelb im Browser und nicht komplett grün und hast so ein bisschen Warning, aber keine so eine Fehlerseite. Und man muss sich im Grunde, die Authentifizierung basiert eigentlich nur darin, dass man an die Hostmaster E-Mail-Adresse von der Domain besitzt oder Zugriff hat.
Also prinzipiell gibt es ja da zwei Gründe, wieso man HTTPS verwendet als SSL. Mhm. Das heißt, wenn man normal HTTP verwendet, wird das Ganze unverschlüsselt übertragen und da könnte theoretisch jeder nachschauen. Mhm. Das ist die eine Geschichte, das heißt, wenn irgendwer inzwischen sitzt, kann der nachschauen, was da besprochen wird. Ja. Die andere Geschichte ist, ich weiß nie, ob der Server wirklich der Server ist, für den ich ihn halte. Und dann gibt es eben die Sache, die Florian gerade angesprochen hat, dass man sagt, okay, ich kann jetzt, wenn ich momentan im Besitz der Domain bin, zum Beispiel auf die Hostmaster-E-Mail-Adresse antworten oder ins Webverzeichnis unter slash irgendwas eine Datei hochspielen und damit können die verifizieren, dass ich in gewisser Weise Kontrolle über die Domain habe. Dann kriege ich so ein Zertifikat, das bescheinigt, dass ich, der das Server-Zertifikat jetzt hat, irgendeine Art von Kontrolle über die Domain hat. Das nennt man irgendwie so Domain Control Verified oder so.
Ja, okay. Und das ist eben nicht so stark, wie wenn man wirklich mit Ausweis und öffnet, also wirklich in echten Dokumenten sich ausweist, weil wenn du die Seite übernommen hast und dir selbst ein Zertifikat ausstellst drauf, würde es auch gehen.
Also genau, bei diesem System geht es um ein System des Vertrauens sozusagen, so ein alternatives Zertifizierungs.
Ja, aber also bei CA-Cert geht es eben um Web of Trust. Das ist so ähnlich wie GPG. Mhm. Indem du die unterschiedlichen Leute verifizieren, wer du bist, kannst du auch, können sie sich gegenseitig auch vertrauen, wenn sie den Key noch nicht gesehen haben, weil sie jemanden kennen, der es verifiziert hat.
Ah, okay, so über zwei Knoten.
Die Assurance bei CA-Cert funktioniert ebenso ähnlich. Man hat genügend Leute, die von anderen Leuten bestätigt wurden, die dann wiederum Leute bestätigen. Mhm. Und ja, und im Grunde reichen da im normal, glaube ich, 4 Leute aus, die 2 Ausweise von einem kontrollieren, genau, damit man selbst auch wieder kontrollieren kann. Also es gibt so ein Punktesystem, je mehr man selbst schon Leute authentifiziert hat, desto mehr Punkte kannst du vergeben.
Für ein Back of Trust.
Genau. Und normal gibt es so 20 bis 35 Punkte, habe ich bis jetzt immer auf die Assurance gekriegt jetzt.
Wieso das einfach immer so ein leidiges Thema ist, ist auch, manchmal will man vielleicht gar nicht den Server verifizieren oder die, Identität des Servers identifizieren, sondern nur Verschlüsselung einfach haben. Das wird in den meisten Fällen schon reichen. Aber das geht halt über HTTPS nicht wirklich, weil wenn man selbst sein Zertifikat hat, man signiert es einfach selber,
dann schreit
der Browser und das ist schlimm, weil das kann man ja keinem zeigen, wenn man dreimal auf Bestätigung klickt.
Wenn man immer bestätigt, dann wieder werden die mitgehen.
Einige selbstgesandte Zertifikate im Umlauf. Und ja, also es ist dann so, bei Firefox schreit er das erste Mal irgendwie Hilfe, das ist nicht verifiziert, blablabla. Da kann man eine Ausnahmeregel hinzufügen und dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Beim Chrome musst du es jedes Mal aufs Neue irgendwie...
Ich habe es auch beim Chrome vor allem gemerkt, dass wenn etwas HTTPS ist, was in der Seite irgendwo eingebunden ist, dann hast du keine Möglichkeit, dass das geladen wird, wenn es ein selbst signiertes Zertifikat ist.
Ah, okay, interessant.
Weil ich habe, Mixed
Content ist sozusagen, das
verschlüsselte
Seite und da hast du einen Bereich, das greift dann auf.
Genau, oder es ist eine Seite mit anderen Zertifikat. Ich habe zum Beispiel einen Piwik Analytic Server und die Webseite wollte dann immer über HTTPS darauf zugreifen, weil die Seite auch selbst HTTPS war, weil das so eingestellt war. Und es ging in Firefox, nachdem das Zertifikat einmal bestätigt wurde. In Chrome ging es nicht, weil er immer nachher gemeint hat, das kann er nicht, weil er hat dann irgendwie so einen hässlichen Pixel stattdessen gerendert.
Ja, es gibt auch keine Plugins oder Ding, was man eh fragwürdig ist, diese Geschichten oder so.
Ja.
Aber da kommt man nicht rundherum. Also ja, also so privat ist ja kein Problem. Da sagt man einfach, bestätigen ist zwar lästig oder so, aber halt.
Ja, auch privat geht es eben nicht mit
Einsatz.
Wenn man das einbinden, geht es dann nicht einmal.
Wenn man das einbinden, geht nicht mal das.
Ja. Und CA Cert ist eben auch das Problem, dass man es einmal das Zertifikat einbinden muss. Mhm. Weil es nicht in den Browsern vorhanden ist, weil die... Sie arbeiten schon länger daran, dass es in Firefox mal integriert wird, aber Firefox hat auch bestimmte strikte Regeln, wie es wie eine Organisation ausschauen muss, damit man das Root-Zertifikat übernimmt.
Weil sonst könntest du als CAZ Verifier jetzt mal ein Zertifikat für Google.com ausstellen und damit böse Sachen treiben. Das ist dann
da. Ja, wäre möglich. Aber man kommt dann sehr wahrscheinlich drauf, wer es war.
Ja, also
was, wenn ich euch so zuhöre, das klingt so, als könnte eine zentrale Zertifizierungsbehörde her, am besten der Staat. Ne?
Am besten die Holländer.
Die NSE.
Ja, ja, vielleicht geht die NSE näher. Damit man weiß, wer das.
Ja, gibt es eh schon mehrere. Ja. Hat gut funktioniert, immer.
Prinzipiell in einer geschlossenen Organisation kann man oder im Freundeskreis kann man auch mit Self-Sign-Zertifikat arbeiten. Man kann immer den Fingerprint vergleichen und wenn man so jetzt im Firefox zum Beispiel dann das bestätigt zu einem Zeitpunkt, wo man weiß, dass dann nichts inzwischen ist, dann warnt der Firefox auch, wenn sie dann wirklich das Zertifikat ändert. Das heißt,
dann wirst du dann noch einmal darauf hingestoßen sozusagen.
Genau.
Gab es nicht eh schon einen Fall, dass eine Zertifizierungsstelle in, ich glaube, irgendwo in Asien plötzlich Google.com-Zertifikate ausgestellt hat, weil sie eine Lücke hatten. Konnte jemand, weil sie es nicht richtig überprüft haben, Google.com-Zertifikate ausstellen. Das geht dort leider auch genauso gut. Das heißt, eigentlich müsste man bei der Bank, wenn man ins E-Banking geht, das Zertifikat anschauen, den Fingerprint dann anrufen und nachfragen und den Fingerprint vorlesen lassen. Es gibt Leute, die machen das. Aber es ist Aufwand.
Ja. Also wie es scheint, die Verschlüsselungsseite ist irgendwie die unproblematischere Seite als die Verifizierungsseite von SSL.
Ja, das eine geht ohne andere nicht.
Das wirklich andere Problem, was man auch meistens hat, ist, man hat ja auf einem Webserver meistens mehrere Domains laufen, aber der Webserver hat nur eine Domain, dieses Virtual Hosting. Dadurch, dass aber bei SSL jetzt die Verbindung, also die Verschlüsselung schon dann stattfindet, bevor der Client gesagt hat, mit welchem Host er spricht, mit welcher Domain er spricht, ist das, ich meine, es gibt technische Möglichkeiten, das zu lösen, aber
das funktioniert auch schon ziemlich gut.
Je nachdem, welche Clients man verwendet oder welche Clients man unterstützen will, kann sein, dass das dann nicht gescheit geht. Und es ist auch schwieriger zu konfigurieren.
Ich habe bei mir das Problem noch nicht, aber ich habe Internet Explorer nicht getestet.
Also du machst das mit Webserver und dort musst du es halt speziell konfigurieren.
In Apache muss man eine Zeile irgendwo umändern.
In Virtual Host oder in
ich glaube so im Config schon.
Okay.
Dann wird das im Virtual Host automatisch funktioniert das und erkennt, was ist. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es gibt eben die Techniken, die in den meisten Browsern eingebaut sind, dass es schon vorher die Domain auch mitschicken kann bei der Anfrage.
Nein, aber dann hast du, glaube ich, im Zertifikat alle Domains gelistet, ne?
Nein, das Zertifikat ist dasselbe immer. Also das Zertifikat ist immer nur für eine Domain. Aber es gibt die Technik, dass der Browser sagen kann, welche Domäne anspricht, nicht nur welche IP.
Nachschlagen.
Zumindest ist meine Konfiguration
so und konstruktive Kritik.
Ich habe den Wissen Abkürzung vergessen leider für diese Technik.
Das Biertaucher Podcast Rätsel. Ja. Liebe Hörer, jetzt seid ihr gefragt. bis zur nächsten Folge, die in einer Woche stattfindet, könnt ihr jetzt eure Lösungen einsenden. Ja. Es gibt ein signiertes Foto vom Horst zu gewinnen vielleicht.
Und eine Flasche Bier.
Wie funktioniert das mit Virtual Hosting und SSL? Die große Frage des Tages. Wir wissen es nicht.
Und damit sind wir auf die Kritik eingegangen, dass wir nicht über Sachen reden sollen, von denen wir keine Ahnung haben.
Ja, aber da läuft man automatisch hin. Meistens ist es auch so, dass man sich so allgemein annähert an ein Thema und dann kennt man sich auch noch aus, damit das Eis, ein alter Ausdruck, das Eis immer dünner. Aber ja.
Flora, damit schließen kann, deine Meinung zu Froscom, das war ja deine erste.
Ja, aus Besuchersicht. Ja, aus Besuchersicht schon. Aus Vortragendensicht waren da leider ein bisschen wenig Informationen da. Also es gab von Seiten der Orga überhaupt keine Informationen für die Speaker. Es gab keine Schilder, welche Schlange für Speaker und Aussteller ist. Es gab keine Informationen, wo man dann das Essen kriegt oder wann man das T-Shirt abholen kann. Ja, es wurden nicht einmal die Hörsäle gezeigt.
Also, da musste man dann zum Horst gehen und das da fragen.
Genau, oder zu einem von den anderen Hilfswilligen mit grünen Crew-T-Shirt, die sich dann rührend um die Leute gekümmert haben.
Ja, wenn man weiß, was man fragt.
Ja, diese soziale Mindestskills, würde ich sagen.
Naja, das hat aber nichts mit sozial zu tun, weil woher soll ich wissen, dass ich dort was zu essen kriege oder dass ich ein T-Shirt kriege? Also, viele Sachen kann ich nicht wissen.
Bei Konferenzen besser gelöst gesehen, das Problem.
Ja. Also bei Linux-Wochen Wien, da gab es einfach nichts.
Hat irgendwie was, so eine Reise wert?
Ich müsste mir anschauen, was für Vorträge das nächste Mal sind. Wenn sie wieder so wenig sind, die mich interessieren würden, dann wahrscheinlich nicht. Es ist schon zwei
Lineups. Einfach schauen, genau.
Ja. Also Chemnitz war besser.
Okay, muss ich schon sagen. Ja. Also ich kann mich dem anschließen, Chemnitz war einfach besser, weil mehr Community-Stände sind, mehr Vorträge einfach größer und mehr eine Reise wert sozusagen. Aber ich kann Frostcon trotzdem empfehlen, wenn man nicht genau weiß, was man will und einfach mal nur eine schöne Linux-Konferenz erleben will, ist die Frostcon sicher keine schlechte Idee.
Gab es hier einen Open-Office-Stand?
Ja, hat es gegeben. LibreOffice.
Jetzt LibreOffice stand. Haben Sie es
gemacht? LibreOffice.
Bei der letzten Linux-Konferenz, wo ich war, war noch OpenOffice.
In Chemnitz war beides.
Beides.
Nebeneinander.
Also nicht, dass ich jetzt falsch erzähle. Es war auf jeden Fall einer von beiden.
Irgendwie.
Aber Org, es war irgendwas von Orgel auch da, aber das war nicht.
Nein,
es war nicht OpenOffice, es war ein anderer Orgelstand, glaube ich, sogar.
Ja, so Orgel.
Das war auch nicht bei den Community-Dingen, weil es gab den einen Raum mit den.
Da, wo sie auf MySQL-Logo einhauen wahrscheinlich.
Oder auf den Knu einhauen.
MySQL, kurze Zwischenfrage. Hat jemand schon dieses Spin-Off-Projekt ausprobiert, dieses MariaDB?
Ja, schon
länger. Die haben einen großen Standort gehabt, die waren sehr stark vertreten auf der Frostcon.
Also das ist jetzt, also so wie LibreOffice, OpenOffice, muss jetzt MariaDB zu MySQL, oder?
Ah, folgt sie sich, keine Ahnung.
Ja, aber MariaDB sind meist, ist, ich glaube, die meisten Distributionen wollen das in neuen Versionen. Arch hat da schon länger jetzt drin.
Okay.
Es ist ein Drop-In-Replacement, das heißt, man macht ein Update, plötzlich heißt es MariaDB, es funktioniert genauso wie vorher. Okay. Man merkt keinen Unterschied.
Und die ganzen Späße mit WordPress und CMS-Sachen, weiß ich da irgendwas?
Nein, aber die Syntax ist dasselbe und die Namen, die man zum Ansprechen, sollten auch noch funktionieren.
Das Protokoll dasselbe, ne?
Das ja. Heißt,
man kann dann wahrscheinlich dann die PHP-Plugins für MySQL verwenden.
Genau, es gehen genau dieselben Libraries. Ich habe es mit Django in Verwendung schon. Fertig. Die Django MySQL-Library funktioniert genauso wie vorher.
Interessant. Ich glaube, mehr Governments und Trademark-Geschichte, dass die jetzt nicht.
Ja, das hat sie auch.
Weil es ist die MySQL-Codebase.
Ja, es ist genau dasselbe. Es ist nur schon nicht so viel auseinanderentwickelt bis jetzt.
Mhm. Aber abschließende Bemerkung zu den Community-Ständen: Da hat es recht viele gegeben bei der Frostcon, also so eine ganze Straße. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, sehr viele waren äußerst mit sich selbst beschäftigt. Also da sitzen dann vier Nerds.
Möchtest du da jetzt irgendwie auf den Arch-Stand hinweisen?
Nein,
es gab einen Arch-Linux-Stand. Ich bin vorbeigekommen, habe mir gedacht, ich könnte ja mit dem plaudern, aber nachdem es nur zwei Leute von Notebook und der komplette Stand nur aus einem Logo bestanden hat und sonst nichts, hatte ich jetzt auch nicht Lust mit dem.
Es gab keine coolen Installationen.
Es gab nichts. Es gab, die hatten ihre eigenen Laptops und sind halt gesessen.
Und das war nicht nur der Artstand, sondern das dürfte generell so ein Nerd-Subgruppenproblem sein. Die gehen auf irgendeine Linux-Con jetzt, du hast das glaube ich überall, ne? Bauen dort ihren Tisch auf, hängen hinter sich ihr großes Plakat auf mit ihrem Namen, klappen alle ihre Laptops auf und den Rest der Konferenz tun sie glücklich in ihre Laptops hineinhacken.
Ja,
und ab und zu kommt einer, die begrüßen es dann oder sagen, hey, oder gehen wir auf
Flyer. Das war in dem Raum hauptsächlich, der war ja auch der Nebenraum so. Die Räume, die wirklich beim Eingang, zum Beispiel Zeitraumlabor war am Eingang, FSW war am Eingang.
Die waren mehr
Social. Also die haben jetzt sind auch so Organisationen wie SFC sind halt schon sehr routiniert für sowas, weil sie machen eigentlich nichts anderes.
Eine Kurse, wie spreche ich mit Menschen?
Ja.
Schaue ich vom Bildschirm auf.
Also genau, ja.
Es ist halt ein Unterschied, ob die Leute irgendwie ein Betriebssystem entwickeln hauptsächlich oder irgendwelche Pakete bauen in der Großteil der Zeit oder ob sie wirklich eine Organisation haben, die sich darum kümmert, um Leute anzusprechen und so Leute zu informieren.
Eine direkte Abteilung haben, ja. Wobei, ich kann mich erinnern, in den ersten Linux-Wochen, wo ich war, das war noch im Museumsquartier, aber im vorderen Bereich, wo das Rauchermuseum drin war früher. Und da bin ich in einem sehr kommunikativen Debian-Maintainer in die. Das war echtes Glück. Der hat mir gleich so eine CD von Debian in die Hand gedrückt, wo, weiß ich nicht, Beta-Version Woody war das, glaube ich, damals.
Beta, die trauen sich Woody. Das her, einfach so eine Beta-Version.
Ja, ich war schon ganz heiß, weil damals ist GNOME in zweiter Version rausgekommen. Da gab es überhaupt keine Applikationen dafür. Aber es hat schön ausgeschaut im Vergleich zum Einser wegen den Schriften und überhaupt. Und nach dem fünften Anlauf habe ich es dann auch installieren können. Es geht, es ging damals Debian ohne Root-Zugang zu. Das ist wahrscheinlich, ja. Aber also das ist eine andere Story.
Florian, magst du noch was über Hotels erzählen?
Hotels? Naja, was gibt es über das Hotel zu erzählen?
Hotels mit Internetzugang?
Ja, meistens ohne.
Über Züge?
Ja, in Zügen kann man. Naja.
Wir brauchen auch langsam so ein Bahnthema.
Bahnthema. Ja, das stimmt, wir können jedes Mal so einen bestimmten 10-Minuten-Block reservieren, nur für Bahn.
Also es gibt in Deutschland, ich höre einen Anycast, das war früher in Göttingen, jetzt ist er glaube ich in Berlin, sind so zwei Leute, die haben auch Bahnfragen in einem okay. Thema eingeführt. So am Anfang nur so 5 Minuten, weil sie beide so ein bisschen Bahn-Nerd sind und sich mit Zügen auskennen. So mit letzte Folge waren, glaube ich, 1,5 Stunden über Bahnfragen. Es gibt Bedarf.
Ja, aber ich habe auch in Deutschland dann mit Einheimischen geredet, die gemeint haben, ja, ICE, sie haben schon manchmal WLAN, aber es ist eigentlich nie zu verwenden.
Schon manchmal ist schlecht.
Wir hatten bei der Hinfahrt nicht einmal Wi-Fi, also nicht einmal schlechtes, sondern gar keins.
Aber die Bahnfahrt ist ja der ideale Zeitpunkt, um ein Buch zu lesen.
Ja, so. Zeitungen gab es.
Um ein Buch zu lesen.
Oder die 10 verschiedenen Zeitungen, die man haben konnte.
Da bist du mit deinem E-Book-Reader natürlich jetzt fein.
Ja, nein, ich war sehr glücklich mit meinem E-Book-Reader. Ich kann noch apropos Bahnfahren. Auf der Rückfahrt im Liegewagen haben wir zwei Burschen erwischt, zwei 16-Jährige, und die sind von der Gamescom in Köln gekommen.
Ah, ja, ja.
Und die habe ich dann gleich interviewt. Ich hoffe, der liebe Gregor tut im Anschluss dieses Interview dann auch noch dran stöpseln.
Ja, interessiert mich. Die letzten 4 Tage habe ich Gamescom-Podcasts gehört.
Ah, sehr gut, ja.
Eifrig gelauscht.
Könnten wir auch mal einen Biertaucher-Ausflug machen, ne,
zur Gamescom. Zur Gamescom, ich traue mich nicht.
War das nur wieder die Game City? War das schon vor kurzem?
Die Game City ist jetzt 22. September circa. Und
bist du wieder vertreten?
Ich bin mit einem Tisch vertreten und freue mich sehr, wenn mich jemand besuchen kommt.
Genau. Zur Erklärung, das ist eine Veranstaltung im Wiener Rathaus.
Im Wiener Rathaus, ja. Und da dürfen so Microsoft und andere großkopferte Firmen ihre Produkte für die ungewaschenen Massen präsentieren. Die ungewaschenen Massen kommen bei freiem Eintritt da hinein.
Ja, so freundlich über deine
Kinder. Ja, wirklich.
Wenn man so mit seinen Kunden umgeht.
Ja, ja, ja. Und die können dann so Freebies abstauben, so Kugelschreiber und Aufkleber, und dürfen irgendwie Hüpf- und Tanzspiele ausprobieren. Und es gibt sogar auch so einen Bereich über 18,
wo sie
irgendwie Shooter ausprobieren dürfen. Und gleichzeitig findet die Frog, heißt die, glaube ich, eine Spezialkonferenz mit Thema Pädagogik und Spiele statt.
Ah, interessant.
Und ich habe mir fix vorgenommen, nächstes Jahr keinen Stand auf der Game City zu haben, sondern mal bei der Konferenz teilzunehmen. Mhm. Die sind immer parallel.
Das heuer hast du noch einen Stand.
Heuer habe ich noch einen Stand, nächstes Jahr habe ich es wahrscheinlich nicht, aber heuer teile ich meinen Stand großherzigsterweise mit der
FSW. FSW. Mit der Franz wieder dabei.
Ich hoffe, der Franz und andere malochen dort, dann unbezahlt und machen.
Da wird dann Blue Jazz gespielt. Oder?
Ich hoffe, dass die dann irgendwie.
COAD.
Die gescheite Propaganda und das Volk bringen.
Ja, es gibt es auch wieder, aber das weißt du wahrscheinlich nicht. Gibt es wieder einen Stand von Subotron?
Subotron hat ganz sicher einen Stand.
Auf okay, der das ist immer so
ja,
fix.
Ja, ja.
Zur Erklärung, das ist
der Shop in Wien für Retro-Spiele.
Genau.
Vom Yogi.
Ja, gibt es wieder eine Vortragsreihe, hat es doch letztes Jahr gegeben.
Ja, das ist diese Frog-Konferenz.
Ah, das ist das
ja.
Von dem Nokia.
Die ist halt mehr so für Erziehungsberechtigte und Jugendbetreuer und so, die reden dort und Lehrer und so.
Wird von euch wieder jemand mit dem Mikrofon unterwegs sein dort? Und
ja, da ich hinterm Tisch stehe, kann ich es nicht machen, aber vielleicht kommt der liebe Gregor.
Der Gregor kommt sicher.
ja, oh, verdammt, ich habe jetzt gerade zugesagt. Ja, ich gehe mit dem Mikrofon.
Ja, ich komme mit dem Mikrofon. Aber wirklich, also ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn man 3 Tage allein hinter einem Tisch steht, dann freut man sich extrem, wenn irgendeiner kommt, allein, dass man mal aufs Klo gehen darf, wenn man sagt, okay, passt du kurz auf meinen Tisch auf oder so. Also, ich freue mich wirklich über jeden, der kommt. Und
auf den Tisch aufpasst.
Ja, oder überhaupt nur plaudert oder so Hallo sagt. Ich habe mal letztes Mal als Hobby gemacht, ich habe dann lauter Leute fotografiert, weil recht viele so verkleidet kommen.
Ja, ja, na klar, das ist sicher. Das
ja,
ist
da freue ich mich auch, habe ich lauter bunte Bilder für meine Homepage.
Cosplayer genau. Im Game-Genre, wie man das auch immer.
Also, wer als nennt. Fotomodel für Spielen programmieren missbraucht werden will, ist auch einfach nur am Stand vorbeilaufen, zu lange schauen und klick, schon passiert.
Fotografiert.
Genau.
Ja?
Ja?
Schieben wir vielleicht kurz das Jörg-Thema rein.
Bitteschön.
Der Jörg, unser Sponsor, hat uns vorgeschlagen,
von der Agentur.
Wir könnten ein Buch besprechen, was ihm, glaube ich, gut gefallen hat.
Ja.
Nämlich von Daniel Suarez, Dämon. Und das haben wir schon mal besprochen in der Folge 42. Und ja, aber jetzt können wir noch trotzdem drüber reden. Weil's
ein bisschen eine Redundanz.
Ja, Redundanz ist eine gute Sache, wie der Holt immer sagt. Und ja, worum geht es bei Dämon?
ist ein Thriller von einem amerikanischen Autor, der selber mal Systemadministrator oder zumindest Techie war. Das spürt man auf jeden Fall, wenn man
es liest. Also der hat eine technischere Schreibe oder
ein bisschen Background. Ein bisschen einen Background, und die Grundstory ist halt die Frage, wie weit man es erzählt. Das ist in zwei Büchern aufgeteilt. Der eine ist Dämon, der andere nennt sich Darknet, glaube ich.
Beziehungsweise Freedom in der englischen Version.
Ja, das ist irgendeine Übersetzungsgeschichte.
Ist nicht eben jetzt zum dritten Teil?
Der dritte Teil geht über Drohnen, aber ich glaube,
der ist nicht so ganz.
Ich glaube, nicht mehr dazugehörig, ja. Und ja, ein Thriller der ganz klassischen, aber auch unklassischen Machart. Es gibt einen Polizisten, der muss einen Mord aufklären, und der Mord wurde aber offensichtlich nicht von einem Menschen durchgeführt, sondern von einem Programm, dem Dämon. Gleich am Anfang des Buches steht auch ganz protzig die Definition von Dämon, ein Prozess, der im Hintergrund auf einem Computer läuft, bla bla bla. Parallel zu diesem geschehenen Mord kommt man auch drauf als Leser, dass ein Spieleprogrammierer gestorben ist, genau zu diesem Zeitraum herum. Mhm. Und naja, es häufen sich dann die seltsamen Vorfälle, was dieser Dämon so alles anstellt. Und das wird dann noch ziemlich tiefgreifend, kann man sagen. Und ja, ich wollte nicht
du
mehr...
Du würdest gut unterhalten.
Ja, das ist halt die Sache. Also der erste Teil habe ich sehr genossen, gerade auch, weil es gerade so sehr in unserer Gegenwart mit ein bisschen Zukunft drinnen spielt, dass man sich vorstellen kann. Also so Sachen wie Google Glass beispielsweise oder eben was schon automatisiert durchgeführt werden kann, Netzrecherche und solche Sachen, wie dieses Programm reagieren kann auf Events aus der Außenwelt und so. Das ist schon relativ gut beschrieben. Mir war es stellenweise zu amerikanisch auf Drehbuch hingeschrieben, also sehr actionlastig. Du hast dann halt auch irgendwie eine Einsatztruppe und Sachen explodieren und sie sind auf der Flucht und so. Wenn einem das nicht stört, mir war es dann irgendwann mal zu dolle, aber ja, ich generell... Auch,
das war mehr ab der zweiten Hälfte, wo das dann etwas abstrus auch, sehr übertrieben schon.
Das ist halt das Ding, man muss damit halt rechnen, wenn man das liest. Man wird auf jeden Fall gut unterhalten, aber es driftet dann ins Fantastische und es ist dann auch sehr actionreich. Ja, genau. Aber alles in allem fand ich das schon gut, sehr gut eigentlich.
Wurde noch nicht verfilmt?
Noch nicht, aber es kann nicht lang dauern. Es bietet sich so an. Es wird dann nämlich auch ein Winkelschlag zur Gamer-Community geschlagen, die 3D-Shooter spielen und solche Sachen. Es bietet sich wirklich an. Gutes Buch.
Okay. Also du gibst eine Nacht, also du wiederholst deine
Titel. Ja, genau, mit Vorbehalten, aber es ist, wenn man so Gegenwart Sci-Fi liest, ich meine, gibt schon sehr viel, aber das wurde durchaus dann auch doch besprochen im größeren Rahmen. Dann kann man sich das schon mal reinziehen, zumindest das erste Buch.
Und Florian, du hast das ja auch gelesen oder so?
Ja, ich habe den ersten Teil gelesen, den zweiten noch nicht leider. Sollte vielleicht einmal lesen. Ja, es ist auch schon eine Weile her. Aber so wie ich mich erinnere, war schon sehr gut geschrieben. Gegen Ende wieder besser, dazwischen zu übertrieben. Also am Anfang konnte ich alles noch nachvollziehen, dass es wirklich funktionieren könnte. Ja, also da waren die Techniken auch noch so für Nerds erklärt, im Grunde, dass man sich vorstellt, ja, das könnte man bauen, auch in der Realität. Mhm. Aber gegen Ende waren da schon Sachen dabei, die schwieriger wären.
Ja, schwieriger und dann auch nicht so genau erklärt. Also mit Vorbehalten durchaus interessant zu lesen.
Thomas, gibt es eigentlich Neuigkeiten vom G-Potter oder so in einem deiner vielen Projekte?
Ja, schon langsam tut sich wieder was. Also ich habe sogar zufällig letzten Freitag oder so wieder ein bisschen an der Codebase herumgepusht. Hey. Momentan wird das Ganze ein bisschen alles umgebaut, dass jetzt nicht irgendwie eine riesige Codebase ist und alle Plattformen unterstützt werden, sondern die Idee ist, dass es dann eine kleine Kernlibrary gibt, wo quasi so dieses Podcast-Parsen und Verwalten abgedeckt ist und man dann einfach drüber irgendwelche User-Interfaces klatscht, das und uns hoffentlich ermöglichen, ein bisschen agiler auf die ganzen neuen Plattformen zu reagieren und das Ganze ein bisschen schlanker zu halten. Und macht dann wieder Spaß, wieder neue Sachen zu erfinden, neues bisschen umzubauen, komplett neu zu erfinden und mal schauen, wo das hinführt, ja.
Also G-Potter, für Leute, die es noch immer nicht kennen, ist der Open-Source-Podcast-Client, der auf verschiedensten
jeder über G-Potter.
Absolut. Außer diese iTunes asozialen da, die nicht G-Potter benutzen.
Die haben Apple-Gefängnis. Da gibt es auch Leute, die das direkt von der Webseite runterladen.
Okay. Glaube ich schon, nämlich der Harald beispielsweise hat er nicht erzählt, dass er manchmal einfach von den Webplayer auf, den, auf
ja,
der Webseite verwendet.
Wann macht er das, wenn irgendwas anderes gar nicht funktioniert? Wenn der Carcass nicht funktioniert.
Ich glaube schon, dass es ein Anwendungsfall ist, weil wenn man, bis man mal so das Konzept RSS und Sachen abonnieren begriffen hat, das ist schon eine große Einstiegshürde. Und bis dahin, glaube ich, hören sich die Leute schon viel auch über Webplayer und solche Technologien an.
Ja, der Chip, oder?
Ja, das heißt, in Zukunft wird es eine Library geben, die man sich auf sein System klatscht und man kann dann die Oberfläche getrennt davon entwickeln?
Genau, ja, das ist die Idee.
Super. Das heißt, es gibt dann auch wieder Chancen, dass unter Android vielleicht ein bisschen was weitergeht?
Ja, ich habe sogar im Mai ein bisschen Experimente mit Android gemacht. Das funktioniert, aber man will es halt. Es ist keine native Android-App, kommt noch nicht und keine Ahnung. Ich als Nicht-Android-Nutzer kann jetzt nicht beurteilen, ob das irgendwer wirklich benutzen würde oder nicht.
Ja.
Und ich selber würde es wahrscheinlich jetzt nicht verwenden, deswegen habe ich, glaube ich, den Bedarf dazu, in irgendeiner Weise dort zu entwickeln, aber ihr könnt es euch gerne freiwillig melden.
Ja, warum nicht? Es leckt eh an einem wirklich guten Open-Source-Alternativen. Das wäre in Zukunft wäre das dann hilfreich für solche Entwicklungen, weil man würde sich einfach die Library draufschieben und ich könnte davon getrennt überlassen, das Basen, so die Basing-Problematik und RSS-Feed-Problematik dir sozusagen, deiner Library, und klatsche meinen wunderschönen Android super fancy, ich wische alle Episoden nur so hin und her Sachen.
Genau, gibt es eigentlich in weltweit oder in Europa so eine Börse, wo ich sage, ich hätte gern, dass jemand als Diplomarbeit ein vernünftiges Android-Interface für Chipotter macht und ich spende dafür eine Kiste Bier und eine Schachtel Keks.
Es gibt ja diesen Detlef-Podcast.
Genau, Chipotterson.
Detlef Chipotterson, ja. Das ist bereits ein Android-Client. Der wurde sogar im Zuge einer Uni-Arbeit entwickelt, hier in Wien. Und ja, wenn da, also der funktioniert, glaube ich, schon teilweise. Auch mit Chipotter-Integration. Hast du es ausprobiert?
Ja, einen Podcast habe ich damit abonniert, so richtig so mal Demo durchgedrückt.
Und was sagst du dazu? Wie gefällt's
dir? Super einfach irgendwie, aber es fehlen halt mir die Power-Features, die ich jetzt schon so angewöhnt bin, Smart List und solche Geschichten.
Ich glaube, viele Projekte jetzt nicht nur im Bereich Podcatcher, sondern auch, keine Ahnung, To-Do-Listen, Spiele und so weiter, entstehen halt irgendwie aus, ich mache jetzt mein eigenes cooles Projekt. Und dann nach zwei Wochen wird es uninteressant und dann schläft das Ganze ein und dann gibt es halt sehr viele halbfertige Programme.
Ich habe einen Friedhof auf GitHub.
Genau, so in der Richtung, ja. Aber das Internet ist ja groß, da kann man sehr viele Sachen ablagern. Also ja, falls irgendwer Motivation hat, an einem Android-Client weiterzuentwickeln, wäre das eine Möglichkeit, weil das Source ist offen auf GitHub, gibt es den und ja, die Studenten, die das vor ein paar Monaten gemacht haben, gibt es, glaube ich, noch irgendwo. Das heißt, die können wir im Notfall auch noch erreichen für irgendwelche Fragen zum Code.
Womit entwickelst du eigentlich? Was ist deine typische Entwicklungsumgebung, wenn du jetzt an der Library oder generell an Chipotter hackst?
Wim eigentlich nur.
Ja, wirklich. Ein Wim-Veteran. Nicht mehr allzu oft. Also keine fancy GUI-IDE.
Nein, weil der Vorteil bei Wim ist halt, dass man es wirklich überall verwenden kann, auch am Server vielleicht, wenn man gerade irgendwas verändert, auch am Telefon, wenn man sich per SSH am Telefon einloggt, falls man ein Telefon hat, wo das gescheit funktioniert.
Ja.
Natürlich kann man auch sagen, okay, ich kann aber genauso per Remote Share mit einem GUI-Editor das Ganze machen, aber das ist halt irgendwie Gewohnheitssache und ja, vielleicht auch ein bisschen... Wenn man es mal gemacht hat und sich die Mühe gemacht hat, sich den Editor anzueignen, dann will man auch nicht mehr geben. Aber ich würde schon sagen, mit Wim, wenn man dann wirklich mal damit eine Weile arbeitet und so, dann wird man wirklich schneller. Oder man, es kommt einem zumindest so vor.
Ja, also man kann schönes Karate ausführen auf der Tastatur mit Wim.
Und solange es einem vorkommt, dass man schnell ist und man nicht wirklich allzu langsam ist, macht es, glaube ich, echt Spaß. Es muss ja wirklich extrem schnell sein.
Ich möchte elegant was einflechten, nämlich zum Thema, dass Projekte von anderen Leuten, die so verwaist wurden, aufgreifen. Ich mache Eigenwerbung, also Spielen, Programmieren, Kurse für Kinder. Und ich habe letzte Woche jetzt erstmals probiert, einer Gruppe Kinder gleich einmal GitHub beizubringen, noch bevor sie richtig programmieren können. Ich habe gesagt, so, jetzt dann GitHub machen und wir lernen jetzt Pull-Requests machen gegenseitig und jeder kriegt eine GitHub-Seite und einen Account. Ich habe nicht einmal geschaut, ob das überhaupt legal ist, laut aller. Und das Schöne war, ein Kind, selbst wenn es jetzt null programmieren kann, ja, er kann Rechtschreibfehler ausbessern, er kann einen Text verbessern. Wenn man ihm zeigt, dass er String zwischen zwei Anführungszeichen macht, kann er schon die Textmessages in einem Spiel übersetzen oder cooler machen. Ne?
Also da hast du einen direkten Zugang.
Ja, und also wir haben uns so mit Python-Programmen herumgetan und die Kinder haben sich die halt gegenseitig verbessert. Und ich kann das nur jedem Lehrer empfehlen, also wenn er irgendwas mit seinen Kindern machen will in Richtung Programmieren, erst einmal gleich mit GitHub anfangen und einfach nur irgendein TXT-File, in dem eine Spielbeschreibung drinsteht oder in dem irgendwelche Spielstrings drinnen stehen oder irgendwelche Werte von einem Rollenspiel, also was weiß ich, Drache, Hitpoints, ist D500, die einmal sozusagen, dass die Kinder gemeinsam an einem Projekt arbeiten, weil ich finde, das ein extrem wertvolles Skill ist und extrem Spaß macht und vor allem den Kindern sofort was bringt, weil sie dann sofort eigentlich, wenn sie halbwegs clever sind, in ein existierendes Projekt auf GitHub eingreifen können.
Wobei ich möchte da bitte noch erwähnen, dass nicht ungesagt bleibt, GitHub ist nur eine Hosting-Seite für Git.
Ja.
Es gibt sehr es viele gibt Leute Bitbucket
und es gibt andere,
wenn dann so gesprochen wird, dann scheint es so, als wäre GitHub das Tool, das man verwendet. Man verwendet eigentlich Git. Und es gibt dann irgendwie, ich glaube, vor ein oder zwei Wochen war GitHub kurz offline und dann haben irgendwie ein paar Leute auf Twitter so geschrieben, ich kann nichts mehr programmieren.
Weil GitHub ist das. Nein, das ist selbstverständlich.
Es gibt viele.
Also natürlich hat GitHub auch ein paar zusätzliche Features, die man in Git Core so quasi nicht hat. Also das Ganze mit den Pull-Requests, zumindest grafisch aufbereitet und mit Kommentaren und so weiter. Das gibt es im Git nicht direkt, aber es gibt auch GitLab, es gibt Bitbucket,
Gitorius.
Gitorius.
Oder ein Gitolite, da hat man aber gar keine Oberfläche dann, sondern nur ein Repo.
GitLab ich kann selber einen Git-Server aufsetzen, wenn ich gut drauf bin, oder?
Genau, du kannst auch einfach nur per SSH das Ganze in einen Ordner knallen.
Ja.
Oder sogar per HTTP einfach auf einen sehr.
Ja, dann bin ich mein eigener GitHub sozusagen.
Genau, weil das ist auch möglich. Und so ist es eigentlich gedacht, weil das Ganze sehr distribuiert wird. Und du kannst auch, wenn du irgendwann WebPress hast, wo du gar keine Scripting-Möglichkeiten hast oder Server-Möglichkeiten hast, kannst du trotzdem mit Git das Repository so raufspielen, dass man es dann klonen kann von der HTTP-Adresse.
Das ist also Source-Dient zum Klonen.
Ja, weil es eine verteilte Versionskontrolle ist. Das heißt, ich könnte mir ein eigenes Git-Repository zum Raspberry spielen beispielsweise und dieses Repository will ich dann connecten mit dem GitHub-Account und das wird sich synchronisieren oder heißt verteilte Versionskontrolle in dem...
Genau, du brauchst eigentlich nicht mal das irgendwie verbinden, also, sondern du hast einfach lokal meistens irgendeine Art von Checkout und in diesem Checkout stehen dann URLs drinnen, die sich Remotes nennen, wenn man so will, vereinfacht gesagt. Wenn man zum Beispiel von GitHub klont oder von irgendwo anders klont, dann heißt der Remote meistens Origin. Das ist einfach so Konvention. Und wenn du dann einen Git Push machst, ohne zusätzlich zu sagen, ist es im Normalfall, wenn man es mit Clone richtig erstellt hat, so, dass der das dann eigentlich auf Origin pusht. Du kannst aber genauso gut sagen, Git Remote add mein Raspberry Pi und dann die SSH-Uhr dazu.
Zack.
Und dann sagst du Git Push Raspberry Pi Master, dann wird zum Beispiel die Master Branch bei dir lokal auf den Raspberry Pi pushen.
Okay, verstehe.
Du kannst es sogar so machen, dass du einen USB-Stick bei dir am Laptop anschließt, dann fügst du einfach die Datei-URL als Repository hinzu und dann kannst du auf deinem USB-Stick Git-Repository haben. Keinen Server, aber.
Aber trotzdem, weil es nur um den Ort geht, wo er es hinspeichern soll.
Genau.
Das checkt die.
Ja. Und das ganze Merge und so weiter funktioniert dann so wie überall anders auch. Mhm. Also du kannst dann auf einem Server, der vielleicht nicht im Internet ist, was entwickeln, auf den USB-Stick jetzt vielleicht pushen und dann den USB-Stick.
Dann hast du ein valides Repository am Schlüsselpunkt.
Sehr cool.
Johnny ist da.
Hallo, Johnny.
Zwischenstörung. Müssen wir jetzt auf Flugmodus gehen?
Ah ja, Flugmodus. Haben wir alle Flugmodus?
Ich habe ihn jetzt reingetan.
Jetzt?
So. Die erste halbe Stunde ist
Facepalm.
Sorry für Verspätung.
Hallo, hallo.
Hallo.
Das war's schon. Super, danke Johnny. Eine Frage habe ich noch an dich, Thomas. Wie läuft es an der Webplattform von G-Border?
Müsst an Stefan mal einladen.
Ja.
Stefan, der ist da trotzdem, glaube ich, immer ganz fleißig dran. Was man so sieht bei den Commits, weil das ganze Open Source Projekt sieht man auch auf GitHub.com. Wir hosten das auch auf GitHub. /GitHub/MyGPO eigentlich. Und da kann man sich das Ganze anschauen.
Da können wir auch Feature Requests und Error Requests dann direkt auf GitHub dann dort kommentieren. Oder?
Genau. Und auch Patches schicken. weil
noch besser.
Ja, nicht nur Feature Requests kann natürlich jeder schreiben, aber Patches kann natürlich
jeder. Verdammt, erwischt.
Ja, weil ich hab bei Chip.net, apropos Feature Request, ich brauche eine Upload-Maske für ein OPML-Datei, das wäre traumhaft. Aber da werde ich.
Aber ich glaube, das haben wir schon. Also,
ja?
Also vielleicht nicht im Webbrowser, es gibt zumindest API-mäßig die Möglichkeit, dass du eine OPML-Datei hoch.
Und wie mache ich das dann, wenn das API-mäßig angeboten wird? Wie kann ich das dann rauf? Durch einen Chip.net-Client?
Ja, entweder so oder du machst einen Curl-Request, also curl, das ist das Command-Line-Tool. Das kann auch so.
Post. Curl, genau, ja. Und macht man so.
Weil die API-Requests sind im Prinzip nur authentifizierte HTTP-Requests und das ist dann irgendwie wahrscheinlich ein Push oder Put mit OpenMail-Datei auf eine bestimmte URL, wo du dann einfach die Subscriptions überträgst. Oder manuell eintragen, ist auch eine Möglichkeit.
Oh Gott. Nicht in meiner Liste zurzeit.
So,
Johnny. Ja, Johnny. Ich bin sprachlos. Na, ich bin irgendwie.
Wir haben gerade über Dämon gesprochen. Wie hat denn dir das Buch gefallen eigentlich?
Dämon? Ah, ja. Suarez.
Genau.
Ja, sehr, sehr gut. Das war damals vor allem der Einstieg, was sehr, sehr realitätsnah noch gestaltet ist. Also ein bisschen entfernt von dem Ganzen. Aber man hat gemerkt, dass er jemand, der einen technischen Hintergrund hat, der schreibt.
Ach, ja.
Und
habe ich kein Blödsinn geredet,
aber ich bin ja, total gemeint. Ja. Es war eines der Bücher, was mich total gefesselt hat, weil ich dann sofort den zweiten Teil weiterlesen wollte. Und war wirklich eigentlich. Sehr empfehlenswert.
Ja, hat der Jörg nicht schlecht ausgegraben wieder. Gut, dass genau, wir es wieder erwähnen. Mhm. Und weil dann das letzte Buch von ihm lesen.
Das Kill Decision. Das habe ich begonnen, aber noch nicht fertig gelesen. Es ist dann irgendwann untergegangen in einem Berg anderer Bücher und dann habe ich die
ist beiseite.
Ja, das ist dann kurzfristig, ich weiß nicht, was da war. Dann hast du dann plötzlich irgendwie im Stress bist und dann gar nicht mehr liest und dann auf einmal beginnst du ein neues Buch und hast vergessen, dass du jetzt offen hast. Ja, ist mir wieder eingefallen, dass ich es gehört habe in der Liste.
Ja, hat sich das Gute angelassen. Das ist so über Drohnen, glaube ich.
Oder? Ja, genau. Und seit der Anfang geht es so weit, dass, also der Titel spielt auch daran an, also darauf hin an, dass Drohnen, so wie sie ja derzeit existieren, ferngesteuert sind, aber immer mehr autonom agieren. Also man fliegt nicht mehr selber, sie fliegen schon selber hin. Und die ultimative Entscheidung, schieße ich da jetzt für eine Bombe runter oder nicht, die Kill-Decision macht immer noch ein Mensch.
Ja.
Und wie lange das noch so sein wird, dass der, weil irgendwann wird der Mensch mit so vielen Inputs nicht mehr klarkommen, wenn das 17.000 Sensoren und andere SIGINT und so, die Entscheidung kann der Computer viel schneller treffen und wohin das führt. Ich glaube, und darauf baut dann eine Geschichte auf. Also die Thematik ist sehr
aktueller Stoff.
Ja, wirklich, weil das gerade mit Drohnen, das hat sich ja seit das Buch raus ist nochmals ein bisschen verschärft, weil es mit Deutschland Drohnen und
so. Das ist ein Dauerthema jetzt, also dieses Wort, über das stolpert man jetzt alle Nase lang.
Ja, das Drohne.
Ich bin auch eine Drohne.
Halt mal.
Okay.
So.
Eigentlich wollte ich jetzt den Gregor fragen nach seinen zwei Kinofilmen, die er gesehen hat. Genau. Naja, so ein Pech. Okay, dankeschön. Ja.
Ich habe noch eine Liste sogar.
Bitteschön.
Über Frost kann das, habe ich schon versäumt, oder?
Hast du schon
versäumt?
Ja,
okay.
Okay.
Hast du
Frost. Das habe ich wahrscheinlich letzte Woche noch nicht erwähnt, das ist der kurze Nachwahl. Jolla hat jetzt offiziell die erste Vorbestellungsserie komplett ausgebucht.
Erklärst du noch kurz, was Jolla ist?
Jolla war das, waren die Ex-Nokia-Mitarbeiter, die jetzt Migo weiterführen. Sind, genau, ja. Zeiten. Ich und Deutsch. Und die bauen eben auf Migo aufbauen, beziehungsweise auf mehr. Es gibt sehr viele Namen bei diesen Sachen. Das ist dieser Kern, auf dem wieder Sailfish OS aufbauend, was das neue Betriebssystem von ihnen ist.
Und das wird dann nur auf Nokia laufen oder ist unabhängig?
Das wird nie auf Nokia laufen. Das kann man sicher ausschließen, glaube ich.
Das ist dann einfach ein freies Handy-Betriebssystem, oder?
Nein, Selfish OS selbst ist nicht so ganz frei. Mehr ist frei, der Kern davon wird unabhängig entwickelt, aber die Leute von Jolla haben nichts mehr mit Nokia zu tun. Sie haben mal für Nokia gearbeitet, aber Nokia produziert für sie nichts. Sie machen selbst ihre Produktion und so weiter.
Das wäre mal. Ich habe mir immer vorgenommen, mal so ein Reimlied auswendig zu lernen, wie man zu Jolla und zu den verschiedenen Tyson und die ganzen verschiedenen Wege
kommt. Heißt
Firefox, obwohl das ist nicht im Baum. Bei mir ist immer der Anfang der Strophe, wäre so Memo und Moblin wurde zu
Aber wozu wurde das?
Migo.
Migo, genau. Memo und wurde zu Migo. Migo und wurde zu Tyson. Ja, da gab es ja einige noch. Da gab es ja nicht nur akustische
Versionen von seinem Vortrag. Ist der Grund, mehr ist jetzt das neue Base-System. Wirklich? Was auch mit QML. Tyson ist ja so ein Webzeug, so HTML5-mäßig. Mhm. Was sich jetzt wieder mit Firefox OS auch die API teilweise teilt. Und mehr ist eben der Kern, der mehr auf Qt QML-Basis funktioniert.
Okay, aber so, also bis auf die API, Firefox scheint doch irgendwie getrennt zu sein.
Firefox ist ein eigenes System. Tyson ist ein anderes, aber sie verwenden beide HTML5-Techniken.
Okay.
Und teilen sich auch grundlegende APIs schon. Das heißt, es sollte dann einfacher sein, ein Programm für beide Plattformen zu schreiben. Und andererseits gibt es ja noch Ubuntu OS, das Ubuntu Phone.
Ja, da kann man ja jetzt erwähnen, dass die Kickstarter-Kampagne gescheitert ist, obwohl sie ein Rekordergebnis eingefahren haben von über 10 Millionen, glaube ich.
Ja, deutlich über 10 Millionen, glaube ich.
Ubuntu Edge hätte das heißen sollen.
Das wäre was gewesen?
Das wäre ein Phone gewesen, gebaut von Canonical oder halt von Firmen, die für Canonical das zusammengebaut hätten. Hätte einen Flash-Festspeicher drinnen gehabt von 128 GB. Und das Konzept wäre gewesen, drei Betriebssysteme drauf zu haben, nämlich dieses Ubuntu Phone, ein normales Android und ein normales Ubuntu.
Ah, okay.
Was es nicht uninteressant macht. Ich muss immer wieder sagen, also das eine, ich meine,
es klingt unrealistisch oder so. Man muss dazu sagen,
es war auch so gedacht als Docking Station Smartphone. Also du tust einen Monitor und Tastatur an und hast einen super Ubuntu Desktop und dann tust es wieder weg und hast dein Smartphone.
Hast dein Smartphone und während du auf deinem Ubuntu Desktop arbeitest, kannst du die Notifications von Android beispielsweise angezeigt bekommen und solche Späße.
Und ich meine, allein der Gedanke, muss ich schon sagen, seinen Desktop in der Hosentasche mitzutragen oder einen Desktop in der Hosentasche mitzutragen und da vielleicht eine gesamte Entwicklungsumgebung oder so, wenn das sich ausgeht von den Ressourcen her. Ich sage ja viele Wenn und Abers. Oder
ist das ein Desktop in deiner Hosentasche oder vorher ist
Desktop.
Ja,
aber naja, ist hier eh nichts geworden. Da schauen wir mal, was Ubuntu noch so bringen wird.
Es war aber auch relativ komisch. Ich glaube, es gab nicht so viele, die wirklich eins wirklich vorfinanziert hätten. Es gab viele, die gespendet haben fürs Projekt, aber relativ wenige noch, die wirklich dann die fertigen Produkte schon vorfinanziert
hätten. Ich habe ja einige Podcasts, wo es erwähnt, und sie haben einen großen, also damit man überhaupt sein Phone bekommt, musste man schon mal, glaube ich, 600 Euro oder so.
Mehr. Also ein Phone, so, das war mehr 800 bis 1000 circa, ja, dass du ein Phone kriegst.
Aber ich meine, dafür war es beachtlich, dass sie so viel geschafft haben, dass sie jetzt 32 Millionen veranschlagt haben. Ja, es ist halt ein verwegenes Ziel, hat halt nicht geklappt. Ich meine, es gibt auch die Theorie, dass sie schon klar war, dass es nicht durchgehen wird. Das wäre jetzt so, nicht Verschwörungstheorie, aber halt so eine Theorie, die keiner bestätigen kann, sondern nur mal Aufmerksamkeit zu schaffen, weil Ubuntu anscheinend Probleme hat, mit anderen Hardware-Herstellern die zu motivieren, dass sie das Ubuntu-Phone einsetzen. Und so Kickstarter-Kampagnen werden ja heutzutage auch als Marketinginstrument eingesetzt und da ist das natürlich einmal so Awareness schaffen. Kann man sich selber die Story aussuchen.
Ich sollte nachtragen, seit circa 3 Wochen eine Meldung vom Andreas Bieder, dass es ein Projekt gibt, wo, ich glaube, Medienpädagogen gemeinsam so crowdsourcing-mäßig ein Lehrbuch machen für Informatik, also für neue Medien und Computer im Unterricht. Also ein allgemeines Buch für Leute, die nichts vom Computer verstehen.
Also für den Unterricht gedacht, als Lehrbuch? Oder
ich habe es mal durchgelesen, das PDF. Also das gibt es schon und sie wollten das jetzt updaten. Also für mich war es Kreuzfahrt. Also ich nehme an, es war so für den, ich kann es mir jetzt nur vorstellen, ich möchte nicht zu sehr ätzen, aber für den Deutschlehrer, der absolut nichts von Computern versteht und das dann wissenschaftlich korrekt, da das als neue Technologie in den Unterricht einbauen will und das halt pädagogisch beleuchtet, was die Vor- und Nachteile sind und die Gefahren und die Möglichkeiten und die zu beachtenden Dinge und also so. Mhm. Ja, halt wahrscheinlich soll es als Grundfibel für die Ausbildung wahrscheinlich
auch. Ja, das halt immer wichtiger. Also ich kann mich erinnern, das einzige Mal im Deutschunterricht, wo Computer behandelt wurden, war auch mit einem Buch. Der Autor von einem Schweizer, Emil Zopfi, hat das, glaube ich, geheißen. Keine Ahnung, wie das Buch mehr geheißen hat, aber es ging um einen C64er und er hat irgendwie dieses Programm geschrieben, wo Sterne über den Bildschirm fliegen, diese erste Schleife, die man da so programmiert am C64er.
Aber das war es dann schon. Aber es wird heutzutage. Ja.
Aber ich meine, es ist immerhin toll, wenn Lehrbücher schon mal cloud gesourced werden, also wenn verschiedene Leute versuchen, das zu machen. Mhm. Und frei lizenziert auch und so, also höchst lobenswertes Projekt. Aber das war jetzt halt einfach nicht mein
Documentation
License. Ja, also CC irgendwas. Okay.
Ja. Jo. Ich habe nicht viel erlebt. Ich brauche mich nicht zu fragen anschauen. Ja. Ich habe, einziges, was habe ich die Woche gemacht? Mit HTML5 Audio wieder herumgespielt und gemerkt, dass die Browserlandschaft jetzt noch verbreitet, also noch zerklüfteter ist. Das hat man mittlerweile die Desktop-Browser und dann hast du 100 Mobilbrowser und wir haben dann festgestellt, dass mit Samsung-Geräten scheinbar mit gewissen Encodings, die eigentlich funktionieren sollten, aber bei Streaming funktionieren sie nicht. Oder
also da geht es um HTML5 und den Audio-Tag, den
sie
eingeführt haben. Da kann man dann
Ich möchte keine Flash-Player auf der Webseite, ich möchte einen schönen eingebetteten HTML5 Audio-Tag und die Theorie klingt ja so schön, dass heutzutage alles schon HTML5 spricht. Mhm. Jeder Handy-Browser kann das eigentlich, mehr oder weniger. Mhm. Und das Detail liegt dort eher in dem mehr oder weniger.
Aber wieso liegt das bei Samsung? Weil an und für sich würden wir Samsung ist Android ist Chrome,
Der Default-Browser von Android 4.3, 4.2, die können das relativ problemlos, die spielen MP3 und OGG Audio, also OGG Vorbis ist unser präferiertes Format, das funktioniert auch. Nur scheinbar macht Samsung da irgendwas mit den Browsern, die optimieren oder keine Ahnung. Oder
mit dem eingebauten
Browser am Handy. Wahrscheinlich, wenn du einen Chrome installierst, geht es eher.
Genau, wenn du einen anderen installierst, Markt geht es eh. Nur halt für, wenn du halt einen Service baust, das halt für den 0815-Kunden, der
installiert keinen Browser, der sagt, es geht nicht mit meinem Internet-Icon am Handy, da gehe ich hier drauf und da spielt kein Audio.
Und am iPhone geht es.
Ja.
Ja.
Ja, muss Samsung nachbessern.
Das ist so mein kämpfst du.
Persönlicher Frust momentan. Aber es gibt Mittel und Wege, man kann dann, wie gesagt, man kann sich auch dann mit mehrere Audioquellen anbieten, Audio MP, also MP3 oder OGG Vorbis oder man kann auch andere, also Opus Audio, aber ja, man
muss jetzt. WMA, gibt es das noch?
Ja, ich weiß nicht, wie ich die
Mobilisierung ist.
Jo, da kann ich vielleicht später mal was berichten, wenn ich weiß, die ultimative Lösung, aber momentan
sieht es noch düster aus. Erst Fragezeichen, ja.
Ja.
Aber wenn wir wieder bei der Software-Ecke sind, ich habe da noch einen Punkt, der so halb zur Forschung gehört, beziehungsweise zur Signing-Party. Mhm. Weil ich habe gemerkt, wenn man so viele Leute signieren muss, und es sehr viele Leute gibt, die nicht wollen, dass man sie die Signaturen gleich auf den Server lädt, auf den Key-Server, sondern ihn per Mail schickt und so weiter und das am besten halt noch verschlüsselt, dass nur derjenige, der wirklich die E-Mail-Adresse hat, die Signatur dann bekommt, was ja recht praktisch ist, gibt es ein Tool, das heißt CAF. Das ist in dem Signing-Party-Paket in Debian dabei.
Wie CAF geschrieben, wie Kafka oder wie
Kuh? Mit C, so wie Kaffein.
Ah, also mit Kaffein, also mit C, aber mit A, okay.
Also wie ein Kaff, so ähnlich. Das Problem in der Sache ist, es ist halt irgendeine Sammlung von Sachen, die von irgendeinem Debian-Menschen gemacht wird anscheinend. Und die Sammlung ist halt nicht wirklich konsistent. Ich habe mir den Source Code dann angeschaut, das eine hat einen Make-File, ein Paket hat gar keinen Make-File, die anderen haben irgendwie verschiedene Optionen im Make-File nicht. Und den Source Code, der Original, den eigentlich auch ein Debian-Typ gemacht hat, der funktioniert erst einmal gar nicht. Den muss man wieder patchen. Und diese Patches sind wieder im Debian drinnen, obwohl es wieder ein Debian-Mensch eigentlich selbst gemacht hat.
Schwierig.
Okay. Jetzt muss ich die Debian-Version nehmen und mir selbst wieder meine Patches einspielen, dass ich ein Arschpaket bekomme. Das war nicht so schön. Aber dann ist es halt Perl geschrieben. Halt, man muss sich halt wieder Perl installieren und 10.000 verschiedene Perl-Erweiterungen, dann geht es recht gut. Man muss im Grunde eine Liste mit den ganzen Key-IDs geben, die muss man sich dann halt schön rausschreiben, weil bei 80 Key-IDs ist das halt auch langwierig, das hat der Sven gemacht, Gott sei Dank. Die kann man in einer Schleife durchgehen und jede Key-ID sagen automatisch, also signieren und automatisch per Mail verschicken an die bestimmte Adresse. Man muss dann jedes Mal nur noch auf Ja klicken. Dafür braucht man natürlich einen Mail-Server, der das auch wegschickt. Deswegen habe ich das auf meinen Mail-Server per SSH gemacht. Dort hatte ich keinen GPG-Agent. Das heißt, ich musste nach jedem Mal signieren, mein Passwort eingeben für den Key. Und ich bin da jetzt mal nach einer Stunde ungefähr gesessen, um das Ganze zu signieren.
Das heißt doch wieder sehr viel Handarbeit trotz Automatisierung.
Ja, wenn man das auf einem Rechner macht mit GPG Agent und dort einen richtigen Mail-Server installiert hat, der das weiterleitet auf seinen eigenen oder so, dann sollte es viel schneller gehen. Muss man nur noch Ja sagen.
Dann gibt es schon ein Paket, ein reguläres.
Ja, jetzt da gibt es Signing Party fertig. Das gibt es wahrscheinlich in Fedora und so auch. Die werden das auch irgendwie dann die Patches übernommen haben und so weiter.
Ich glaube, die ganze Key-Signing-How-To-Geschichte kommt ja aus der Debian-Welt, oder? Also die haben das zumindest, glaube ich, bei ihrer ganzen Konferenz ein bisschen perfektioniert. Und dann
die machen auch sehr viel mit Signing, auch in den Paketen, auch sehr umständlich.
Es gibt auch dieses Key-Signing-Party-How-To, wo dann wirklich auch beschrieben wird, wie man so eine Key-Signing-Party am besten organisiert, weil, so wie du sagst, das nicht ganz trivial ist. Ne? Mit was muss man kontrollieren, was muss man schon vorher vorbereiten.
Genau, und welche Hashes man zum Beispiel nimmt, wenn man die Liste ausdruckt. Mhm. Wo den ganzen Keys dann draufstehen, muss man dafür auch wieder einen Hash haben, dass man nicht jeden Key einzeln überprüfen muss. Und dann schaut man mal, jeder hat dieselben Blätter vor sich und dann fragt man jeden, stimmt dein Key? Ja, hackeln die Leute an und müssen nicht jeden Key einzeln vorlesen. Das würde Stunden dauern.
Das heißt, die Liste der Hashes ist dann zusätzlich gehasht und da braucht man nur mal den einzelnen Hash über die ganze Liste vorlesen, vergleichen.
Beziehungsweise zwei haben sie immer, weil eine alleine ist auch nicht sicher genug. Ja.
Wie lange hat das Ganze dann gedauert bei euch?
Wir haben für 60, 70 Leute waren das wahrscheinlich. 1,5 Stunden sind wir nur gestanden, haben kontrolliert. Und dann, ich bin dann noch, glaube ich, eine Stunde oder so, dass ich das Ganze signiere dann und wegschicke. Hat es auch nochmal eine Stunde fast gedauert. Und dann sind natürlich die ganzen Signaturen von anderen Leuten eingetroffen. Ich habe glücklicherweise einen neuen Key gemacht, der nur zwei E-Mail-Adressen drin hat, nicht alle meine Aliase wie beim alten Key, wo ich dann, glaube ich, 8 Keys hatte, wo dann, wenn einer das signiert, mir 8 Mails schickt, die zum Großteil an dieselbe Adresse gehen und dann, wenn zwei das machen, ist meine Inbox einmal nur noch mit Keys voll. Was man dann machen muss, ist jeden von diesen Keys natürlich importieren und dann selbst auf den Key-Server laden, wenn man das will. Das muss man für jeden Sub-Key machen, das ist für jede E-Mail-Adresse. Nachdem ich zwei nur habe jetzt, kriege ich von jedem den 60 Leuten oder so zwei Mails. Habe ich mal 120 E-Mails, dann müsste ich bei jedem dann händisch reingehen, sagen importieren, warten, bis mal dieses ewig langsame Seahorse das importiert und dann händisch sagen wieder Upload. Das war mir dann alles etwas zu kompliziert. Jetzt habe ich mich gestern und heute kurz hingesetzt und habe mir ein Python-Skript dafür gemacht. Das holt sich die von einem bestimmten Mail-Server, man sagt einfach, welchen Mail-Server, welcher User, meldet sich dort an, sagt dann auch, welche Inbox, ob man die Inbox nimmt oder welche Mailbox. Der ruft dann alle Keys, also alle E-Mails ab, die your PGP Key irgendwas im Namen haben. Das ist so die Standardbezeichnung, die CAF und ähnliche erzeugen. Ja. Nimmt davon jedes Mal die Attachments, entschlüsselt das Ganze natürlich vorher, weil das ja verschlüsselt ist mit dem Key, nimmt das Attachment raus, importiert es in GPG und macht das für jedes einzelne
Ding. Und du hast ein Authentifizierungsskript geschrieben. Aber hebelt das nicht komplett den Sinn aus, dass du per Hand signierst die Keys?
Wenn nein, ich habe das nicht signiert. Das ist die Signatur, die ich bekomme von den Leuten.
Also rein zum Upload auf den Server.
Genau, das sind die sammle ich einmal. Dann kann ich am Ende noch meinen Key anschauen, welche Signaturen habe ich, alle nochmal durchgehen und dann erst hochladen, wenn ich weiß, dass die ganzen Signaturen
jetzt auch stimmen. Ein Skript, das diese Keys sammelt und aus deiner E-Mail herausholt.
Er braucht seinen eigenen Key nur, um die E-Mails, die er bekommt, zu entschlüsseln, weil die sind für ihn verschlüsselt.
Ja, damit gehen die Leute auch sicher, dass ich der Besitzer von der E-Mail-Adresse bin. Ja, und nachdem das recht gut funktioniert hat, habe ich das jetzt auch schon auf GitHub geladen. Sind knapp über 100 Zeilen, funktioniert vermutlich mit fast jedem IMAP-Server, der SSL kann, weil ich habe mal IMAP-SSL fix eingestellt, was will auch sonst. Am besten einfach auf GitHub kommen, Kelvin schauen, das heißt PGP Sign Import oder so. Ist ein sehr kreativer Name. Sind schon drei Files mit Requirements vom,
dass man Readme-File.
Und ein Readme-File, wo drin steht, man soll die Requirements anschauen und installieren mit
PIP. Und eine Lizenz.
Die ist im GitHub. Und GitHub habe ich sie eingestellt beim Generieren vom Projekt. Aber ich habe die Lizenz noch nicht dazugefügt. Das stimmt. Das kommt noch.
Oder nach alle verklagen.
Genau.
Bist du langsam zum Ende gekommen? Du hast so einen Tee gemacht.
Tee, ja, für weil Pause. Thomas draußen steht. Tee für Thomas. Ich will kein mit ihm noch tratschen. Okay. Aber ich möchte euch nicht aufhalten. Also
ich weiß nicht, ich habe eh. Ich,
du, hast Filme, gesagt, du hast noch zwei Filme.
Ja, aber die Filme verschieben
auf nächstes Mal.
Ja, ja, das kann ich das nächste Mal. Hat Zeit, heißt ja. So, heißt ja auch in Time der Film. Also.
Liebe Hörer, ihr seid noch gar nicht fertig. Es folgen nämlich noch mindestens zwei Interviews. Und ich nehme an, wir haben wieder Bitcoin-Update gekriegt.
Das glaube ich nicht, aber wenn, sobald was kommt, werde ich dazu schnipseln.
Das eine Interview ist das mit dem
Pygame-Typen.
Okay, das kann man sich auch als Video anschauen, habe ich gesehen. Das
habe ich auf YouTube auch, ja. Habe ich schon auf YouTube
gesehen? Ich habe es auf Google Plus gesehen im Stream, dass es das schon gibt.
Also ich habe gleichzeitig YouTube-gefilmt, interviewt und war leicht überfordert.
Und nicht zu vergessen, das Gewinnspiel, wo es ein signiertes Foto vom Horst
zu gewinnen gibt. Ja, ich habe ein signiertes T-Shirt vom Horst gebraucht. Genau. Ich bin gespannt auf die Antwort.
Dein Forstkorn-Shirt? Hast du dein Crew-Shirt?
Mein Crew-Shirt, ja, mit Original. Okay, ich werde es waschen vorher.
Ich finde es noch immer unfair, dass die Crew kriegt so ein cooles
Crew. Bitte, du grün. Hast ein cooles Speaker-T-Shirt kriegt, ein blaues.
Das ist kein Speaker-T-Shirt, das ist ein ganz normales Frostcon-T-Shirt.
Das haben die Besucher auch
gekriegt. Das ist genau die es auch vorher bestellt haben.
Ich bin eine höhere Kaste.
Das Sven hat sich genau dasselbe dann geholt, glaube ich. Das ist kein besonderes gewesen.
Ja, es war auf jeden Fall, also das habe ich nicht gekriegt, dieses normale T-Shirt. Ja,
ich habe kostenlos gekriegt, das ist
auf jeden Fall, dein T-Shirt ist cooler. Das ist so blau mit Sternen.
Ich glaube, das war so mehr
als die Messer. Okay.
Ja, sehr gut.
Okay. Und dann,
Gewinnspiel?
Gewinnspiel, Frage beantworten, Spaß haben und das Foto bekommen.
Ich hab's nicht gehört. Wie das so mit den SSL-Zertifikaten ist, wenn man mehrere verschlüsselte
Virtual Hosts hat. Eine IP, mehrere Domains. Wie das wirklich heißt, technisch die Bezeichnung.
Da gibt's ich glaube, es hat drei Buchstaben, die Abkürzung. Es hat immer drei Buchstaben.
Genau.
Aber sagt Thomas, ich habe ein T-Shirt, was eh keiner will. Können wir nicht irgendwie, dass der nächste Release-Name vom Podcast einen Namen hat, den man selber wählen kann? Vom G-Podder?
Das kann man machen. Eine Figur im G-Podder-Universum. Oder
eine Special Edition vom G-Podder.
Eine Special Edition, genau. Du bekommst eine ZIP-Datei.
Signiert von dir.
In der Datei, wo ein Name drin steht.
GPG signiert. Im Absparen vom G-Podder, immer wenn man ihn beendet.
Genau. Oder an Florian seinen privaten GPG-Key.
Ja. Ich habe noch einen privaten GPG-Key, den kann ich hergeben, weil da weiß ich das Passwort selbst nicht mehr. Wenn jemand das Passwort rausfindet, könnte das für mich revoken.
Na gut, dann viel Spaß beim Gewinnspiel.
Beenden wir den 119er?
Ja, wir beenden den 119er. Schön war's.
Viel Spaß mit den zwei Interviews.
Und bis dann.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ja, super, Leute.
Neue Bitcoin-ETMs.
5 Millionen US-Dollar von Mt. Gox eingefroren.
Neue Dokumente aus Deutschland.
PayPal könnte Bitcoin-freundlicher werden.
Neue Bitstamp-Einzahlungsmöglichkeit.
Andrea Castillo spricht über Bitcoin.
Der Bitcoin-Primer für Entscheidungsträger.
FinTrack bestätigt Regulierungsfreiheit von Bitcoin.
US-Behördenvertreter treffen sich mit Bitcoin Foundation.
Die Bitcoin Foundation Elections.
Und ein Blockchain.info-Sicherheitshinweis.
Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.
Hallo, stellt euch bitte vor, wer ist der große Mann da?
Ich bin Nick oder Dominik.
Und wer ist der kleine Mann?
Ich bin Alke Tim Jessinghaus. Ja. Morgen läuft ja noch weiter. Heute haben wir nur angefangen. Morgen sind dann nochmal 10 Stunden.
Und das ist euer erster Workshop zusammen?
Nein, wir hatten letztes Jahr auch schon einen.
Okay, können Sie mal davon erzählen, wie kommt man dazu, Workshops für Kinder zu machen?
Ja, ich habe halt damit angefangen vor 4 Jahren. regelmäßig Open Source Konferenzen zu besuchen. Und die erste war halt die Frostcon. Seitdem arbeite ich hier auch halt als Helfer meistens mit. Und letztes Jahr habe ich halt mich dann beim, es gibt immer so ein Kick-Off-Meeting am Anfang des Jahres, da bin ich halt hingegangen. Und da war gerade halt dieser Frog Labs, dieser Kids-Track vakant und sollte abgeschafft werden. Das fand ich schade. Und es lag halt daran, dass die Termine oft ungünstig in den Sommerferien lagen und dann halt entsprechend wenig Teilnehmer da waren. Dann war auch die Orga nicht so stark besetzt, dass das halt irgendwie von der Manpower her gemacht werden konnte. Deswegen habe ich das dann halt übernommen. Und da kam dann halt das Konzept auch zustande, das von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche zu machen.
Also es war von Anfang an eingeplant, dass da auch Kinder sozusagen mit organisieren oder mitarbeiten?
Ja, das war von Anfang an letztes Jahr auch so geplant. Letztes Jahr hatten wir 6 Tutoren, die halt auch letztes Jahr letztes Jahr hatten wir 6 Tutoren, die dann verschiedene kleine Workshops, kleinere Vorträge gemacht haben, halt auch in dem Kinder- und Jugendtrack. Das ist dann recht gut angekommen und deswegen haben wir das dieses Jahr wieder gemacht, nur dieses Jahr dann halt mit einem größeren Projektworkshop. Da kann Eike ja vielleicht was zu erzählen, was wir da jetzt halt machen. Letztes Jahr hatten wir kleinere Workshops. Eike war auch letztes Jahr schon dabei und hat mehrere Workshops gemacht.
Da erzähl ich mal vom letzten Jahr, das war dann dein erster Workshop.
Also letztes Jahr war auch mein allererstes Mal auf einer Open Source Konferenz generell. 11. Und mit 11 habe ich da halt auch schon vorgetragen. Also das war halt. Ich habe nur den Workshop gemacht, jetzt die Einführung mit Python, mit der Programmiersprache. Letztes Jahr, genau.
Und wie ist das dazu gekommen? Also wie hast du dir das beigebracht?
An meinem 11. Geburtstag. Er war mal auf meiner Schule als Informatik-AG-Leiter. Und wir waren halt auch schon so relativ gut befreundet, weil wir haben uns halt auch in dieser Informatik-AG persönlich kennengelernt und haben uns dann halt befreundet und, er konnte ich noch nicht programmieren, aber... Ich war dann noch so der Durchschnittsgamer. Dann hat Dominik mir ein Buch geschenkt zu meinem 11. Geburtstag. Hello World heißt das. Ist ein deutsches Buch. Als erst habe ich nur den Titel gelesen, dann dachte ich, was ist das denn jetzt? Ich dachte schon, Erdkunde ist nicht so mein Ding. Ja, und dann, da sollte ich dann halt Spiele programmieren für Kids und andere Anfänger. Und ab dem Moment dachte ich dann halt, boah, hey, cool. Und dann habe ich zu Hause angefangen, direkt an meinem Geburtstag, habe ich angefangen zu lesen, meine ersten Programme programmiert, also ganz simple, ja.
Okay. Und in der Schule habt ihr programmiert mit den Kindern oder war das nicht Stoff damals?
Es gab auch einen Programmierkurs, also ich habe verschiedene Kurse geleitet. Der Kurs, in dem Eike war allerdings ein ganz normaler Standard-Computer-Einsteigerkurs, wo halt ein bisschen Internet-Recherche, Office und so gemacht wird, halt so, was sich die Schulen halt so ausdenken müssen, weil es in den regulären Lehrplänen ja zwar als Kenntnis gefordert wird, aber letztendlich dann nicht gemacht wird. Und das hatte ich halt in AG-Form übernommen und wusste eigentlich von Anfang an, dass das nichts für Eike ist. Das hat man immer sehr deutlich gemerkt.
Ich wollte natürlich in die Informatik AG. Ich habe mich schon immer für Computer und sowas interessiert. Und ich fand's eigentlich ziemlich langweilig. Da wurde dann erklärt, wie man E-Mails schreibt, Steckbriefe erstellt, mit welchem Programm und so weiter. Also nicht wirklich jetzt mein Ding, ich wollte halt richtig tiefer in die Welt von den Computern. Ja, und irgendwie hat er das gemerkt. Und dann haben wir mal persönlich gesprochen. Er hat dann, also es gibt ja das Spiel Minecraft, da habe ich dann angefangen, wirklich Maschinen zu bauen, die richtig wie Computer funktionieren. Und Minecraft ist ein Spiel, da hat man halt Blöcke und da kann man dann... da gibt es Redstone, das kann man dann tiefer in Höhlen finden. Und ein bestimmtes Material. Damit kann man Kabelverbindungen bauen, die können entweder an oder aus sein. Und das ist eben die Technik vom Computer. Und dann habe ich da irgendwann angefangen, richtige Computer mit zu bauen in Minecraft. Richtige Computer, die konnten dann auch rechnen und Pong, also ich glaube Pong kennen die meisten, mit so zwei Schlägern oder Snake, wo die Schlange die kleinen Dinger da auffressen muss. Ja, also das und irgendwie hat Dominik fand das ziemlich gut, dem hat das irgendwie fasziniert, hat er gesagt. Und dann hat er halt, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Er kann ja das weiter erzählen, wie das dann.
Also du hast gemerkt, dein Schüler baut in Minecraft Logikdata und Computer mit.
Ja, also erstmal habe ich nur gemerkt, dass er auf jeden Fall nicht das machte, was er sollte. Naja, und dann haben wir uns halt näher über das Spiel unterhalten. Ich kannte Minecraft schon und er hat mir dann halt dieses Redstone gezeigt. Ja. Und es gibt ja halt auch viele, viele Anleitungen, wie man damit Maschinen baut und viele Videos auf YouTube. Und ich habe halt erst gedacht, so, naja, gut, baut er dann vielleicht nach, ist ja okay. Aber es hat sich dann halt, dann so über Informatik unterhalten haben oder uns darüber unterhalten haben, hat sich dann halt rausgestellt, dass er das nicht nur in Minecraft konnte, sondern auch halt durchaus boolsche Aussagen, boolsche Algebra und so weiter, durchaus auch in der Tafel mal mit 0 und 1 und Wahrheitswerten durchrechnen konnte. Und ja, dann so über die Wochen, wo wir uns immer mal wieder unterhalten haben darüber, letztendlich so ein bis zwei Uni-Klausuren von mir gelöst hat. Wo ich übrigens beim ersten Versuch durchgefallen war, erstmal.
Da war ich ziemlich stolz drauf. Ja, also, Alter, mir.
Nee, das war alles rein theoretische Informatik, also Logikgatter, technische Informatik so ein bisschen, Wahrheitstabellen und ich habe halt angefangen, Bits halt logisch zu verknüpfen, dann ganze Binärstrings zu verknüpfen und dann habe ich ihm zwei Strings halt vor die Nase gesetzt, um die mal zu verknüpfen, dass sich da was ausdenkt und habe dann halt die ganze Zeit sehr schnell gemerkt, dass er da irgendwie durchaus mehr kann, als man eigentlich, als man sich eigentlich denkt.
Ja, im Moment programmiert man ja nicht mehr in Minecraft. Vielmehr ist es so, dass man damit Kabel baut, als würde man... Ich habe mit Steinen programmiert, wie in der Steinzeit. Nein, ich habe... es gab diese Möglichkeit, die hat der Macher eingebaut, aber es ist halt nur die Möglichkeit an und aus. Und mit dieser Technik, ich wusste immer, dass Computer mit 1 und 0, also an und aus, funktionieren. Und da habe ich mir gedacht, ja, mal gucken, ob sowas möglich ist. Dann habe ich mal gegoogelt, ob sowas geht, und dann habe ich es einfach ausprobiert. Ich habe verschiedene Gatter gebaut, herausgefunden, was an und aus sein muss, damit das Richtige rauskommt. Und letztendlich habe ich dann richtig angefangen, große und komplexe Maschinen da in Minecraft zu bauen.
Ja, ich habe halt gemerkt, dass die Förderung in der Schule erstmal, da ging es mir erstmal drum, also weil es halt rein erstmal auf der schulischen Ebene lief, dass da halt überhaupt nicht genügend Förderung da war, weil die Maschinen, die er baute, die waren auch dann immer sehr realitätsnah. Also ich habe halt immer gefragt, wo er sich das abgeguckt hat, aber hat er nun mal nicht, dass er halt richtig Zeilen, Spalten adressierten SRAM da hingebaut hat und gar nicht wusste, dass das eigentlich tatsächlich das Prinzip ist, wie es auch in echter Hardware gebaut wird. Und da war einfach so viel eigenes logisches Verständnis, so viel Verständnis für Zusammenhänge, dass ich ihn erstmal einfach weiter fördern wollte. Und dann habe ich halt gedacht, habe ich ihm halt das Buch halt zum Geburtstag geschenkt. Und seitdem hat er dann angefangen halt die Programmiersprache zu lernen und ging alles sehr schnell. Und dann hat er... Das waren viereinhalb Monate.
Viereinhalb
nur?
Viereinhalb, ja. Viereinhalb Monate. Ja, okay. Dann. Ja. Okay. Dieser heute. Also.
Mir geht's halt hauptsächlich erstmal darum, was die Froscon jetzt angeht. Die Froscon ist eine sehr familiäre Konferenz und die Atmosphäre und auch im Orga-Team und Helfer und Besucher angeht. Also das ist längst nicht auf allen Konferenzen so. Da ist eine sehr familiäre Atmosphäre und dazu gehört halt auch einfach, dass Kinder und Jugendliche dazu gehören. Die Froscon hatte schon immer ein Kinder- und Jugendprogramm. Und dass Kinder und Jugendliche auch mitgestalten, das hat dann letztes Jahr halt angefangen und mir geht es dabei hauptsächlich darum, Förderung zu bieten und vor allem, was immer so das große Ziel ist, da auch irgendwie eine Community zu schaffen, wie sie auch bei den erwachsenen Nerds halt vorhanden ist. Nerds nicht unbedingt, aber dass ich... Also die Idee ist immer, dass es auch da unter Kindern und Jugendlichen Kommunikation auf Mailinglisten oder Ähnliches gibt, wo zusammen an Projekten gearbeitet wird oder zusammen Erfahrungen ausgetauscht werden. Das ist so das große Ziel und die Community ist halt überhaupt nicht da. Die Community ist die kann so im schulischen Rahmen nicht entstehen, weil im schulischen Rahmen gibt es so gewisse Standards, die eingehalten werden. Aber kreative Entfaltung ist vielleicht in Grenzen auch möglich, aber es gibt halt auch Kinder und Jugendliche, die so viel Förder- und Austauschbedarf haben, dass das einfach im normalen System gar nicht geleistet werden kann. Und da soll halt eine Community entstehen und die Froscon ist halt auch eine gute Plattform dafür, Interessenten zu finden, Aktivitäten durchzuführen. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass letztes Jahr halt die Workshops von Kindern und Jugendlichen aus meinem schulischen und schulischen Umfeld und aus meinem Bekanntheitskreis die Workshops gemacht haben. Und dieses Jahr sind tatsächlich zwei von den Besuchern vom letzten Jahr tatsächlich auch, einer ist 13, einer ist 15, die sind jetzt tatsächlich ins feste Orga-Team der Froscon nachgewachsen, organisieren da jetzt tatsächlich auch im Zeitraum vor der Froscon halt den Kinder- und Jugendtrack mit.
Kannst du sagen, was hat deiner Meinung nach deiner Altersgruppe am besten gefallen? Also vom letzten Workshop, von dem wir es jetzt noch nicht ganz sagen können, wie das dann fertig war? Glaubst du, die haben dann Programmieren gekonnt oder
ja, also,
die selber weitermachen oder was glaubst du, war für sie das Schönste dran?
Also, das war ja nicht so eine explizite Präsentation, es waren nur die Grundlagen, deswegen so richtige große Programme damit schreiben geht nicht. Aber ich glaube schon, dass es ihnen Spaß gemacht hat. Sie waren auch sehr motiviert dabei, habe ich gemerkt. Ich habe auch gute Bewertungen erhalten. Ja, also die konnten dann so ein Feedback geben, da eine mit einer Schulnote von 1 bis 6. Ich hatte halt sehr gute Bewertungen, hat mich auch sehr gefreut. Und jetzt bin ich auch dieses Jahr hier.
Okay, ja. Und dann gleich noch eine weitere Frage. Es gibt ja jetzt viele in deinem Alter, die spielen Minecraft, aber kommen nicht auf die Idee zum Programmieren oder wissen nicht, wie man es da reinkommt. wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, hättest du lieber gleich mit einem Python-Buch angefangen, um da zu sein, wo du jetzt bist? Du kannst jetzt mit Pygame auch so Spiele programmieren. Oder findest du das mit Minecraft und diesem, wie ist der, Redstone
ja,
einen ganz guten Anfang, wenn man jetzt das lernen will?
Also, wenn man auf Minecraft steht, klar, wenn man sich da eine Anleitung anguckt, macht Spaß. Ist auch gut zum Lernen, weil es sehr leicht zu verstehen ist. Also ich fand es jedenfalls sehr leicht zu verstehen. Dann habe ich halt auch erfahren, später, dass auch so genauso simple Computer funktionieren. Ach, mein Auge ist irgendwie ein bisschen trocken. Man kann natürlich auch direkt mit Python anfangen, aber wenn man Minecraft mag, man kann dann natürlich auch, wenn man Spaß dran hat, bauen in Minecraft. Da kann man sich dann angucken, wie das jetzt funktioniert, und dann weiß man auch, wie ein Computer die Daten verarbeitet, weil es ist im Prinzip genauso.
Ich habe auch erst 23 und auch noch nicht so lange aus meiner Experimentierphase raus oder eigentlich sogar noch drin und habe halt viele Programmiersprachen mit gutem oder mäßigem Erfolg halt durchprobiert und bin halt für mich selbst halt früher. Als ich zur Schule gegangen bin, klingt jetzt so ein bisschen wie, ist schon ewig her, aber es ist tatsächlich so, Informatik ist ein junges Fach, es hat sich auch in der Zeit schon viel getan. Es ist immer noch nicht im ausreichenden Bereich, was in Schulen gemacht wird, in Kernlehrplänen und ähnlichem. Aber früher war es halt noch schlimmer und da gab es auch gar keine Förderung. Ich habe viel experimentiert, viele Sprachen deswegen auch durchprobiert. Und bin über Visual Basic, Java, PHP, Perl, C++ dann halt irgendwann zu Python gekommen, weil es ein Kumpel von mir halt mal nahegelegt hat und habe festgestellt, dass es eine Sprache ist, die sich in vielen Bereichen sehr gut eignet, sowohl so zum Spaß als auch professionell. Ich mache nebenbei noch Kundenprojekte halt freiberuflich, bei denen ich auch Webanwendungen in Python entwickle. Das ist auch eine Sache, die sehr schön mit Python und diversen Frameworks geht. Das ist einfach eine vergleichsweise junge Sprache, hat aber eine sehr umfangreiche Standardbibliothek, mit der man sehr viel machen kann. Und durch die Syntax, durch die klare Struktur, gut, man sagt ja immer, Whitespace hat in der Syntax nichts zu suchen. Aber bei Python ist Whitespace halt zum Einrücken essentiell. In anderen Sprachen kann man einrücken, wenn man gerade lustig ist. Ich kann Perl-Programm und C-Programm kann ich in eine Zeile schreiben. Kann ich in Python auch, aber muss ich mich schon anstrengen für. Was ich sagen will, ist sehr einfach, Python zu lesen. Das ist das Schöne. Also man hat immer eine klare Struktur. Man kann es sich nicht unbewusst selber schwer machen. Das Programm funktioniert einfach nicht, wenn man sich selber schwer macht, dadurch, dass man schlampig arbeitet. Und ist halt eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die das Lernen dann auch für Kinder und Jugendliche vereinfacht. Und durch Pygame, Pygame oder ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, ist eine sehr schöne Bibliothek für Spiele eigentlich, ist ein sehr umfangreicher SDL-Wrapper letztendlich. Aber die Lernkurve ist, finde ich, sehr flach, wenn man, ich brauchte auch einige Zeit und räume auch ehrlich ein, dass ich da so meine Unterstützung hatte beim Pygame-Lernen von Eike. Und wir haben regelmäßige Treffen, bei denen wir dann auch mit Pygame experimentieren, mit anderen Sachen experimentieren. Und es ist längst nicht mehr so, dass der Lernprozess da nur in eine Richtung geht. Also ich weiß jetzt endlich, seit ich Eike kenne, auch, was der Unterschied zwischen Parameter und Argument ist. Ja, und deswegen, die Lernkurve ist sehr flach. Man kann immer wieder neue Tricks lernen in Python. Das ist ganz schön. Und
ja, ein Pygame, wenn man die Struktur mit Sprites und Spy Groups, halt die Organisation von so einem Spiel einmal durchschaut hat, dann ist auch echt, echt einfach, wenn man, dann kann man sich das schön vorher zurecht modellieren, wie wir das jetzt hier im Workshop auch machen. Und ja, letztendlich kann man da dann schön sauber strukturiert ja, ganz ordentliche Projekte mitbauen.
Könnt ihr von einem Projekt erzählen, habt ihr gemeinsam ein Spiel gemacht oder ein Spiel, das man irgendwo online schon sehen kann?
Also Dominik hat einen Blog, da bloggt er auch mehrmals Sachen, aber ich glaube unregelmäßig, oder? Ja. Ja. Und wenn wir halt was gemacht haben, dann hat er es also auch gebloggt, was wir gemacht haben. Man kann sich dann, glaube ich, auch downloaden, ne? Auf deinem Server.
Ja,
kann man. Und also unser allererstes Spiel, das war noch recht simpel gehalten, das war so, man konnte halt nicht flüssig sich bewegen, man konnte sich nur feldweise bewegen, als würde man jetzt auf einem karierten Blatt immer so ein Kästchen weitergehen. Ja, jetzt dann, ja. Also am meisten mag ich meine eigene Kreation irgendwie. Da habe ich vor zwei oder einer Woche, ich glaube vor zwei, nee, vor einer. Ach, ich bin mir nicht sicher, sagen wir vor einer. Ja, vor ein paar Wochen habe ich mit dem Projekt angefangen. Ich habe mir, also ich selber stehe sehr auf Abenteuerspiele, wie zum Beispiel The Legend of Zelda oder sowas. Und da habe ich mir halt vorgenommen, sowas Ähnliches zu programmieren. Hat auch gut geklappt. Ja, man kann schon kämpfen mit Gegnern. Ich habe auch schon den ersten. Nee, ist es nicht, aber vielleicht bald, wenn es mal etwas besser ist. Ich habe bisher nur recht simpel gehalten. Auch wieder.
Ja, ich kann vielleicht mal noch kurz was zu den Beispielen sagen. Es gibt ein, neben den Beispielen, die wir am Anfang programmiert haben, noch ohne Sprites und wo wir halt beide angefangen haben, mit Pygame zu lernen, gibt es noch ein Beispiel, was ich mit einem anderen 13-Jährigen zusammen zum Lernen entwickelt habe. Das ist schon sehr umfangreich. Ich weiß nicht, Eike wird vielleicht sein Spiel, was er geschrieben hat, auch irgendwann veröffentlichen. Wer weiß. Ne? Ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, was er da geschrieben hat. Hat sich ein sehr schönes Framework, sehr schönes Datenformat ausgedacht tatsächlich. Und ich war überrascht, wie wenig Codeänderungen er hatte. Also er hatte erst nur rumlaufen mit ein paar Maps und aber auch tatsächlich mit Überblendeffekten und allem, und war schon extrem wenig Code dafür, hatte ich irgendwie den Eindruck. Und Änderungen mit Gegnern, die er dann eingefügt hat, und Dungeon und so weiter, das war alles irgendwie extrem durchdacht und im Datenformat und so. Deswegen halte ich es auf jeden Fall für ein sehr gutes Beispiel, auch für andere zum Lernen. Finde ich auf jeden Fall begrüßenswert, wenn er das irgendwann veröffentlichen würde, wenn es noch ein bisschen weiter gewachsen ist. Und was jetzt vielleicht interessant ist, was auch bei mir im Blog verlinkt werden wird, sind auf jeden Fall die Ergebnisse hier von der Froscon. Das ist dann halt naturalnik.de, naturalnik.de. Das ist mein Blog. Ja. Es wird aber, denke ich mal, die Ergebnisse hier von der Froscon hauptsächlich auch auf der Froglabs Website auf kids.froscon.de halt geben.
Letzte Frage noch. Wenn jetzt Kinder auf der Froscon mitmachen wollen für nächstes Jahr und im Programmierworkshop, den hoffentlich ihr macht, dabei sein wollen, einfach auf die Froscon anmelden, oder muss man sich da spezifischer anmelden?
Es gibt eine separate Website und ein separates Subdomain und mit einem separaten Anmeldeformular. Der Anmeldeprozess für die Minderjährigen, also für die Teilnehmer, ist halt ein bisschen anders, weil wir halt Bestätigung von den Eltern brauchen und ähnliches. Das ist halt so ein bisschen separiert. Wir werden vermutlich nächstes Jahr eher mit der Organisation anfangen und was von Eike auf jeden Fall auch schon als Wunsch kam, war, dass nächstes Jahr die Froscon und die Froglabs dann am besten auch nicht zeitgleich mit der Gamescom stattfinden werden.
Also, ja. Eigentlich, die Gamescom ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal. Mir ging es nur eher um den Video Day, weil ich auch YouTube halt gucke. Und ich Gamescom gucken. Ja, also Gamescom ist mir eigentlich ziemlich egal. Mir ging es halt eigentlich nur darum, ich fand es halt cool, da gibt es die Möglichkeit, mal meine Stars von YouTube zu sehen, ein Autogramm zu bekommen. Das fand ich einfach toll. Deswegen wird das nächstes Jahr wahrscheinlich besser funktionieren als dieses Jahr.
Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr stolz und dankbar, dass Eike doch sich für die Frostcon entschieden hat. Aber um zurück zum Thema zu kommen, es wird auch wieder eine separate Anmeldung geben. Wir werden es rechtzeitig, es verlinkt über die offizielle Website. Wir werden vermutlich auch die Workshop-Themen nächstes Jahr, die Termine und den Anmeldeprozess dann hoffentlich recht frühzeitig, also kurz nach der Bekanntgabe des Frostcon-Termins halt auch, ich denke mal so im März dann, auch in den üblichen sozialen Medien und auf der Website halt veröffentlichen. Okay. Ja.
Gut, vielen Dank für das Interview.
Ja,
bitte.
Ja.
Okay, ich bin hier im Zug von Bonn nach Wien, Außenstelle vom Biertacher Podcast mit dem Florian, und ich habe getroffen den Dominik und den Marvin, die kommen frisch von der Gamescom. Dominik, Marvin, bitte erzähl's mal eure Eindrücke von der Gamescom. War das deine erste Gamescom?
Das war meine erste Gamescom und hoffentlich nicht meine letzte, weil mir hat schon sehr gut gefallen.
Dir hat's gut gefallen. Ja. Wie viele Tage warst du dort?
Wir waren von Donnerstag bis Sonntag.
Von Donnerstag bis Sonntag. Okay, könnt ihr das einfach immer so rum, tut es immer nah vom Mund halten?
Ja.
Okay, Marvin, das war auch deine erste Gamescom?
Ja, es war auch meine erste Gamescom. Ja.
Und du warst dort aber nicht als Besucher, sondern hast da einen Presseausweis gehabt?
Ja, ganz genau. Ich war so teilweise beruflich, teilweise privater. Und ja, musste auf einer Bühne ein StarCraft 2 Match kommentieren. Und ja, ansonsten.
Hast du gemacht, vor
ja, Publikum. Ganz genau so ist es. Und ja, die Sache hat sich relativ schnell gefüllt, sehr viel Spaß gemacht und ja, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Nächstes also wieder. Hoffen wir zumindest, ja.
Okay. Marvin, was kann man sich als, wenn man nichts von der Gamescom versteht, was kann man sich da vorstellen? Das sind viele, nämlich an männliche Nerds, die das Computerspiel.
Ja, also es sind zwar sehr viele männliche Besucher da, ja. Es gibt aber auch weibliche.
Besucher?
Genau.
Okay.
Besucherinnen halt, ja.
Wie viele würdest du schätzen?
Ich würde sagen
10%?
10%, ja, wenn es gut kommt, vielleicht weniger noch.
Wie alt sind die Leute, die dorthin gehen?
So im Schnitt zwischen 15 und 30.
Okay. Eher die Mehrheit... Ja.
Mehrheit ist,
oder
man könnte es gar nicht sagen, also es ist eher weniger, dass Ältere da sind, halt so wirklich 30, sondern eher so zwischen
Studenten
15, 20, 20 okay. 21, sowas.
Okay, ja. Von den Ausstellern, die waren ein bisschen älter, oder?
Das ist eigentlich auch ziemlich, eigentlich schon, ja.
Schon?
Ja. Man, es kommt nicht oft vor, dass, glaube ich, ein 15-Jähriger ein Aussteller von einem großen Spiel ist.
Okay. Waren hauptsächlich große Firmen dort, die man kennt? Oder?
Hauptsächlich schon, nur im Businessbereich eben. Waren halt so kleinere Firmen, die gerade erst am rauskommen sind. Ja. Und
die haben auch schon hergezeigt? Ihre
die
Spiele,
haben
oder?
Teilweise schon hergezeigt auch und vorgestellt. Und ja.
Was war für dich eines der interessantesten Spiele? Also was du gern noch mehr gesehen hättest oder länger geblieben wärst?
Naja, das haben wir eigentlich eh gemacht, StarCraft. Das ist halt das, was uns am meisten interessiert. Sonst... Ja, Battlefield und so hat man nicht wirklich, also in unseren Verhältnissen reinschauen können, weil wir halt noch erstens keine 18 sind und zweitens, weil halt die Schlangen teilweise bis zu 4-5 Stunden waren.
In der Halle?
Ja, in der Halle. Und ja, da war uns die Zeit einfach zu schade.
Okay, ja. Marvin, wie hat das funktioniert mit der Alterskontrolle? In Deutschland ist eine recht strenge Alterskontrolle mit den USK-Freigaben, dass du jetzt nicht Schießspiele siehst, die deinen Charakter verderben könnten. Wie war das da geregelt? Bist du nach deinem Alter gefragt worden? Oder?
Ja, also generell in der Halle selber, die USK 18 Spieler waren halt alle komplett abgeschirmt von allen anderen quasi. Und am Eingang und generell
waren
überall.
Waren in der Halle oder wie kann man sich das vorstellen? Oder?
Ja genau, das war quasi so ein, so ein umschlossener Stand, wo man halt einfach keine Chance hat, dass man nicht hier reinzieht oder irgendwie schon einen Einblick bekommt. Okay. Ein Trailer ist vielleicht vorne gelaufen, aber das darf man ja quasi.
Und du hast aber immer in der Schlange gemerkt, dass das was sein muss?
Na, man hat quasi überall, also am Stand überall ist halt zum Beispiel Battlefield oder so drauf gestanden und halt große Leinwände mit den Trailern laufen und so weiter. aber ja, wie gesagt, eben die Schlangen, die waren halt einfach unfassbar lang. Und ja, generell von der Alterskontrolle her, da waren eben immer so Stände, wo man halt sich so ein Bändchen holen konnte, also Ausweis hergezeigt, und dann halt eben entweder ein grünes, gelbes oder halt ein rotes Band, je nachdem halt wie alt man ist, bekommen hat. Oder wenn man keins hatte, musste man halt dann dort in den meisten Fällen, also bei den 18er Spielen, dann einen Ausweis halt herzeigen.
Okay. Ja. Und dieses System ist sicher, also ihr habt nicht plötzlich 18 Spiele anschauen können, die ihr nicht anschauen durftet.
Ja, also wenn man kein Band gehabt hat, ist man auf jeden Fall kontrolliert worden oder halt gefragt worden zumindest. Und ja, also sonst musste man eh den Ausweis herzeigen. Also da gab es nicht wirklich ein Mittel, wo man halt als Minderjähriger dann in ein Spiel rein kann, wo man nicht dürfte. Und es hat
eine Schwarzmarktwirtschaft gegeben, wo dir jemand gesagt hat, Band?
Nein, das nicht wirklich. Wir haben zwar eins auf der Straße gefunden, aber es hat dann leider nicht mehr funktioniert. Also, okay. Ja.
Ihr wart jetzt praktisch unbegleitet. Jugend ist jetzt bei dir unter 18.
Ja.
Das sollte ich verstehen. Allein auf der Gamescom? Habt ihr das Gefühl, der typische Gamescom-Besucher geht da eher mit seinen Eltern hin, oder war das gar nicht so untypisch, dass ihr jetzt sozusagen als Jugendliche allein hingeht?
Mm.
Also war das eher so Familienveranstaltung, wo Papi mit seinem kleinen Sohn hingeht, oder waren eher so die...
Ja, also es war eigentlich bunt gemischt, kann man sagen. Mhm. Manche sieht man schon, die halt so 14, 15, die werden halt jetzt nicht, vor allem wenn sie halt weit weg von Köln wohnen, quasi, klarerweise, dass sie dann halt alleine hinfahren, das gibt es nicht, also hoffe ich zumindest. Da hat man schon ab und an welche gesehen mit den Eltern, aber natürlich auch so wie halt, wenn man schon 17, 16 ist, dann ja, also da hat man schon recht viele gesehen. Vor allem halt die meisten kommen natürlich auch aus Deutschland, die fahren dann halt ein paar Stunden mit dem Zug oder sonst was. Also ja, da hat man auf jeden Fall richtig viele gesehen, die halt ohne erwachsene Begleitung halt dann da waren.
Gut, und ihr könnt es empfehlen für, was weiß ich jetzt, von Wien aus war die Reise das wert?
Ja, auf jeden Fall. Also mindestens einmal muss man es auf jeden Fall gesehen haben, weil ansonsten sieht man halt immer nur die Berichte, wie gut die Gamescom nicht war, und irgendwann muss man das halt selber mal gesehen haben, und ja, das war es auf jeden Fall wert, und ja, gerne wieder.
Okay, danke fürs Interview.
Bitteschön.